Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höfner. Servus.
Und Jerome Brunel. Oh, wo bist du denn, Jerome?
Ich bin in Horb. Das müssen wir gar nicht mehr immer dazu sagen, weil wir sitzen jetzt eigentlich immer in Horb, oder?
Ja.
Mehr oder weniger. Erstmal. Vielleicht bauen wir nochmal um.
Wir sind wieder da.
Ja.
Da haben wir gedacht, ach komm, einmal machen wir noch 2018.
So, genau.
Denn nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und unsere Idee war heute, wir machen nochmal eine Podcast-Folge.
Genau. Und dieses Zitat, was du gerade gebracht hast, war nicht ein Zitat von dir, ne? Du schmückst dich mal wieder mit fremden Federn.
Wie immer.
Von wem war das? Irgendein Franzosen, glaube ich.
Victor Hugo.
Genau.
Ich schmück mich nicht nur mit fremden Federn, sondern ich auch mit fremden Zitaten.
Gut.
Aber das mit den Federn können die Leute ja zum Glück nicht sehen.
Ja. Also, wir haben seit dem letzten Mal ein bisschen was gemacht. Das heißt, wir haben das Studio ein bisschen umgebaut, so dass es auch besser klingt, weil letztes Mal war das noch ein bisschen, ja, blöd. Du saßt nämlich hinter mir. Das heißt, wenn ich mit dir sprechen wollte, wenn ich dir in deine Augen schauen wollte, musste ich mich tatsächlich rumdrehen und musste dann immer wählen, gucke ich jetzt ins oder spreche ich jetzt ins Mikrofon oder gucke ich zu dir? Beides auf einmal ging nicht. Und wenn du gesprochen hast, hast du gleichzeitig in mein Mikrofon gesprochen, was wiederum dazu geführt hat, dass es geheilt hat. So, jetzt haben wir es umgebaut. Jetzt sitzen wir uns gegenüber.
Ja, und ich habe einen Chef-Labersessel.
Ja, ist sehr schön. Der auch hin und her schaukeln kann. Ja. Also sie fühlt sich hier rundherum wohl.
Also wenn es mal leiser und lauter wird, dann liegt es daran, dass ich die ganze Zeit mit dem Stuhl schaukel.
Ja, und Chips haben wir heute nicht dabei. Nicht, weil sich da einige beschwert hätten. Nein, das ist nicht der Grund. Ich habe einfach keine heute im Haus.
Also nächstes Mal wieder.
So schokoladengemästet im Moment. Wir haben schön zusammen Crepe gegessen, ne?
Ja, war sehr lecker. Der Jerome ist ja halb Franzose und dann muss er natürlich Crepe machen können.
Wie jeder halb Franzose. So, genau.
Ja. Und wir haben auch immer nur ein halbes Baguette unterm Arm.
Wir machen heute eine ganz besondere Sendung, weil es ja auch die letzte Sendung im Jahr ist. Also wir werden vor Silvester nicht mehr erscheinen. Nach Silvester haben wir uns vorgenommen und wirklich fest vorgenommen, regelmäßiger zu erscheinen. Ja.
Ja, da guckt schon wieder.
Nee, wir haben es uns
gute wirklich, Vorsätze fürs neue Jahr. Ja. Übrigens möchte ich auch mehr Sport machen mit dem Rauchen aufhören.
Also mit dem Rauchen aufhören, das solltest du auch unbedingt tun.
Und wobei eine Partnerin du brauchst ja nicht fürs so Leben viel. Finden.
Und mal schauen, was alles klappt nächstes Jahr. Nee, also mit dem Rauchen solltest du tatsächlich aufhören. Also
vielleicht klappt es dann auch mit der Partnerin fürs Leben.
Ja, vielleicht klappt es für dich mit der Partnerin fürs Leben. Hm. Wer weiß. Nee, also wir rauchen wirklich aufhören. Also mein Cousin, der 47 Jahre alt war, ist am Rauchen tatsächlich vor kurzem gestorben. Da war ich etwas platt, als ich das erfahren habe, dass er da das Zeitliche gesegnet hat. Also Rauchen ist nicht gesund.
Ja, super
Stimmungsgefühl. Ja, so. Jetzt hat der Brunel die Stimmung so richtig kaputt gemacht.
Ja, schön, dass ihr zugehört habt.
Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Jahr. Nein, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen fürs nächste Jahr, weil wir auch immer wieder uns auch mal zusammensetzen und überlegen, wie läuft die Sendung, was kann man besser machen, was kann man noch schlechter machen.
Um nicht zu sagen, wir hatten eine kleine kreative Krise die letzten Wochen, in denen wir nicht gesendet haben.
Ja, also einerseits eine kreative Krise tatsächlich, aber auf der anderen Seite auch unheimlich viel zu tun. Ich habe das ja schon in einem anderen Podcast erzählt von den Kollegen von Clean Electric.
Hast du mit denen gesprochen?
Da warst du dabei.
Ach so.
Dass ich eben politisch auch aktiv bin und ich bin tatsächlich jetzt nominiert worden von meiner Partei ganz offiziell in Berlin fürs Europäische Parlament. Und ich stelle einfach fest, dass es unheimlich viel Arbeit und vor allem viel Zeit.
Ach Quatsch, Politiker, das sind doch alles faule Säue, die nichts schaffen.
Ja, genau. Das schluckt echt viel Zeit, ist mir aber auch wichtig. Aber trotzdem haben wir gesagt, wir würden es wirklich gerne probieren, nach Silvester alle 2 Wochen zu erscheinen. Tatsächlich allerdings, und das haben wir uns auch vorgenommen, nicht in dieser epischen Länge. Wir haben ja in letzter Zeit auch so um die 2 Stunden immer gesendet oder noch länger. Wir wollen wirklich versuchen, kürzer zu werden, sprich eine knackige Stunde, aber das dann dafür eben alle 2 Wochen.
Genau, deswegen hat das Skript für die heutige Sendung auch nur 48 Seiten.
Genau.
Das stimmt tatsächlich. Aber apropos nominiert und Podcast, unsere Freunde aus
Clean Electric
sind nominiert für den deutschen Podcastpreis. Ja, und dann kann man wohl im Internet abstimmen. Und ich würde sagen, da wir nicht nominiert sind.
Ja, warum sind wir eigentlich nicht nominiert?
Wahrscheinlich, weil wir nicht oft genug senden.
In letzter Zeit.
Also, ja, genau. Aber da wir nicht nominiert sind, können wir eigentlich aufrufen dafür. Also dann stimmt doch einfach für logisch. Clean Electric ab.
Genau. So, das sind ja unsere Freunde, unsere besten Freunde. Und dann wählt bitte für sie. Beziehungsweise es gibt noch einen anderen Podcast, den ich kenne, wo ich mal zu Gast war.
Aber der ist ja bestimmt nicht aus der Kategorie Technik.
Nein, nicht Technik, aber die haben eben auch mal einen Podcast zum Thema Elektroautos gemacht. Da haben sie mich nämlich interviewt. Der Podcast heißt Plapperlapapp.
Also auch für Plapper, auch, also abstimmen.
Ja, auch die für die bitte abstimmen. Hat mir extra geschrieben, ob ich da nicht ein bisschen für werben kann. Mache ich natürlich gerne, weil das wirklich ein guter Podcast ist. Gemacht von zwei Jungs. Einer davon ist ein ehemaliger Kollege von mir, ein sehr, sehr sympathischer Kollege. Und beim Radio hatte ich nicht wirklich viele nette Kollegen, aber das war einer davon. Und wenn ich jetzt noch auf den Namen kommen würde, gesagt, dann würde ich den auch sagen. nee, ist aber ein sehr netter Kollege. Also Plapperlapapp heißt der Podcast, kann man auch für abstimmen. Und eben für Clean Electric. Macht das bitte.
Einfach Deutscher Podcastpreis googeln.
Genau.
Und dann irgendwie einen Knoten in der Zunge.
Ich glaube, ich kenne sogar die Macher. Also ich meine, ich hätte schon mal mit denen vor langer Zeit Kontakt gehabt, als sie damit angefangen haben.
Ja, dann
haben.
Kannst du denen ja gleich eine Mail schreiben und fragen,
warum wir nicht nominiert sind. Ja. So, also wie gesagt, wir wollen auch, was das Format betrifft, versuchen, mehr Interviews reinzubekommen. Das heißt, mit Leuten zu sprechen, die jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Thema Elektroauto zu tun haben, sondern es kann dann zum Beispiel auch mal das Thema sein, autonomes Fahren, was ja nicht per se ein Elektroauto-Thema ist. Ja,
also ja, aber schon Mobilität eher, der Zukunft. Ich meine, Electrify BW, da geht es ja nicht nur um Elektromobilität, eben, sondern auch um alternative Verkehrskonzepte, wie es auf unseren Flyern überall draufsteht. Deswegen wollen wir auch mal ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Hm? Vorteil von Interview hat natürlich auch, dass Jerome und ich nicht so viel miteinander reden müssen während der Sendung.
Das ist toll.
Ah, den Blick hättet ihr gerade sehen müssen. Ich habe es nur wegen dem Blick gesagt.
Ich musste kurz überlegen. Was
hat sie jetzt gesagt?
Und wenn ihr aber auch der Meinung seid, ihr habt ein Thema für uns, wo ihr sagt, da würde ich gerne darüber erzählen, dann könnt ihr uns gerne anmailen und uns das mitteilen und sagen, hier, ich habe ein Thema für euch, da würde ich euch gerne was dazu erzählen. Das heißt nicht, das sage ich gleich von vornherein, das heißt nicht, dass ihr dann automatisch hier im Podcast erscheint. Aber wenn es ein gutes Thema ist, gibt es keinen Grund, darüber nicht zu sprechen, dann natürlich sehr gerne. Ihr könnt auch Fragen schicken, einfach als Wave-Datei oder MP3-Datei aufzeichnen und uns einfach schicken per Mail.
Einfach mit dem Handy und reinlabern.
Reichen. Genau, und das geht ja relativ schnell. Und uns schicken und dann könnt ihr auch Kommentare so auf diese Art und Weise. Also was wir gerne hätten, ist, dass nicht nur wir zwei immer am Reden sind, sondern dass eben auch andere zu Wort kommen. Das wäre uns eine Herzensangelegenheit. Und noch eine Herzensangelegenheit, Jana, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir machen das Ganze ja hier kostenlos. Das heißt, wir bekommen kein Geld dafür. Und es ist ja so, dass Weihnachten ja so die Zeit ist, wo man auch gerne mal ein bisschen Geld spendet. Und vielleicht statt...
Ja, wir haben vergangenes Jahr ja für jedes Mal Tesla...
Genau,
sagen,
darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja, wir haben ja, letztes Jahr haben wir zwei gespendet. Wir haben zwar, glaube ich, auch so aufgerufen, auch zu spenden. Weiß aber nicht, ob jemand gespendet hat, aber wir zwei haben gespendet. Wenn ich mich richtig erinnere, jeder 50 Euro oder so. Ja, war schmerzhaft.
War aber für einen guten Zweck, für das Kinderhospiz in Stuttgart.
Genau, für das Kinderhospiz in Stuttgart. Und jetzt habe ich eine große Bitte. Erstens, bitte kauft keine Knaller für Silvester, weil das ist eine riesen Umweltverschmutzung. Das ist völlig unnötig. Es ist einfach, finde ich, doof. Nimmt das Geld.
Nimmt das Geld und kauft lieber der Jana eine Maverick Pro 2.
Nein, nehmt das Geld und spendet das bitte
Jana
an einen guten Zweck.
Zum Beispiel mir.
Nein.
Ich bin ein guter Zweck.
Nein, bist du nicht. Und zum Beispiel an das Kinderhospiz in Stuttgart findet man im Internet und spendet das dahin, weil die können das Geld, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Ist, glaube ich, ein ganz guter Zweck. Mir wäre das eine Herzensangelegenheit. Ja, ich weiß, wir haben viele Hörer, die richtig ordentlich Kohle auf dem Konto haben. Spendet das nicht an uns, sondern spendet das an das Kinderhospiz zum Beispiel.
Jetzt weiß ich auch, warum du das vorher nicht mit mir besprochen hast.
bitte, mach das. Einfach der Aufruf von uns.
Ich verstehe das nicht, dass Leute manchmal mir nachsagen, ich finde Geld geil.
Ich weiß es auch nicht, warum.
Also
keine Ahnung. Gut.
Ich lasse mir, also,
so, wir machen heute eine ganz besondere Sendung. Es gibt heute keine Zahlen, wie viele Elektroautos dieses Jahr
jede Menge
zugelassen worden sind. Was mich heute übrigens mal, ich komme noch mal kurz vom Thema ab, was mich heute tierisch aufgeregt hat, ich habe irgendeinen Beitrag heute im Deutschlandradio zum Thema Elektromobilität gehört und da hat der Experte, also der Reporter gesagt, ja, also Elektromobilität kommt ja bei den Leuten noch nicht so an. Und da rege ich mich echt auf.
Ja, weil die immer liegen bleiben.
Nee, weil es einfach nicht genügend Zulassungen gibt. Und es gibt aber nicht deswegen nicht so viele Zulassungen, weil es keine Leute gibt, die diese Autos kaufen, sondern es gibt so wenig Zulassungen, weil die Automobilhersteller mit der Produktion nicht nachkommen. Weil jedes Auto, was elektrisch produziert wird, also jedes Elektroauto, wird den Hersteller ja aus den Händen gerissen. Ja, also wir haben Lieferzeiten. Nur ein Beispiel, in München habe ich einen Freund, der hat mir gesagt, kürzlich zu meiner eigenen Überraschung.
Ich habe noch einen Freund in München, war.
Ich möchte gerne ein Elektroauto kaufen. Was soll ich mir denn kaufen? Da habe ich gesagt, du, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem wie groß und was weiß ich. Wir sind dann auf den Hyundai Ioniq gekommen am Ende, ja. Also ich habe ihm dann am Schluss gesagt, naja, für dich wäre vielleicht der Hyundai Ioniq oder ein anderer Hyundai, Kona oder wie der heißt, ja, wäre was für dich. Er hat gesagt, ja, das klingt ja gut
Punkt,
und so.
Punkt, Kona, Strich.
Und dann ist er zum Hyundai-Händler gegangen und dann war es das mit dem Hyundai Ioniq. Lieferzeit 9 bis 12 Monate. So, und das ist genau der Punkt, den wir im Moment haben. Das ist
ja auch wie früher.
Ne? Also das ist der Punkt, den wir jetzt haben, dass die Leute tatsächlich ein Auto kaufen wollen, aber sie kriegen einfach keins.
Ja,
und dann kommt der Experte im Radio und sagt, ja, das kommt ja bei den Leuten nicht an.
Ja,
da reg ich mich auf.
Ja, DPA meldet ja auch jeden Monat fleißig, dass der Umweltbonus nicht angenommen wird oder dass die Zulassung. Und dann schreibt man DPA und sagt, DPA, es liegt nicht an der Nachfrage, es liegt am Angebot. Wird aber beflissentlich ignoriert, obwohl wir hier ja jetzt von Fakten reden, weil das lässt sich ja nachweisen, dass die Lieferzeiten hoch sind und dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Das sieht man auch am Gebrauchtwagenmarkt, wo die Preise langsam wieder anfangen zu steigen für gebrauchte Autos. Also wer jetzt viel Geld hat, kann vielleicht auch einfach sich einen Parkplatz voll gebrauchter Elektroautos kaufen und im halben Jahr vielleicht teurer verkaufen.
Also es kommt langsam, ich merke es auch hier in Horb, hat mich kürzlich jemand angesprochen, wo ich es wirklich nicht gedacht hätte. Du sag mal, ich möchte mir ein Elektroauto kaufen, ich kaufe mir jetzt einen i3. Sag ich, okay, schön. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt den i3 kaufen, aber wenn du für deinen Zweck...
Du bist ja auch nicht
er. Genau, wenn das für deinen Zweck okay ist, dann kauf dir. Und vor ein paar Tagen habe ich eine WhatsApp bekommen mit einem Bild drin, neuer i3.
Ja, dann der haben ist uns, auch relativ kurzfristig lieferbar.
Der ist auch,
eine der wenigen Fahrzeuge, die
tatsächlich. Auch der Renault Zoe ist relativ kurz lieferbar. Drei Monate, glaube ich. S und X sind kurzfristig lieferbar, aber halt nicht bezahlbar für viele. Aber alles, was bezahlbar ist, ja, weil der i3 ist ja nun wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man einfach sagen, nicht besonders attraktiv.
Dafür ist es ein BMW.
Ja, ist ein BMW, aber es ist halt Reichweite noch immer nicht
drei
so.
Drei BMW kosten auch mehr als ein Golf.
Ja.
Oder ein Astra. Oder ein Dacia.
Ja. Oh, was piepst denn da? Hm?
Das war mein Handy. Das habe ich wohl nicht auf lautlos gestellt.
Ja, also.
Sicher eine wichtige E-Mail.
Ich finde es vom Preis-Leistungs-Verhalten ist einfach nicht besonders gut, der i3. Aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das ist ein Auto für mich. Also ist völlig okay. Ich finde die Reichweite zu gering, noch immer, trotzdem größerem Akku. Knapp über 200 Kilometer. Jetzt im Winter deutlich weniger.
Mit der 40 Kilowattstunden
Batterie. Ja. Ich glaube, der hat den 40er, ja.
Ja, muss ich noch mal nachfragen. Der fährt im Winter aber locker 200 Kilometer.
Ja.
Es sei denn, er hat die Handbremse noch angezogen.
Oder er gibt Gas, Vollstoff. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das pegelt das sich ein. Das
könnte auch sein, ja. Also Kälte plus Vollgas geben die ganze Zeit.
Ja, aber die i3 hat ja auch eine Wärmepumpe.
Ja.
Und er hat ein temperiertes Akkupack. Ne?
Ja.
Kann sich so mancher Hersteller mal was von abschauen.
Ich habe gehört, selbst der 60er Akku soll jetzt doch nicht klimatisiert werden.
Ja, also der soll zumindest nicht flüssig klimatisiert sein.
Da soll wohl irgendwo so ein kleiner Ventilator reingesetzt werden.
Ja, da können Sie das Ding auch gleich behalten, würde ich sagen.
Also, naja. Alter.
Ja, wie kann man sich, einfach mal selbst vom Markt gekegelt, vom erfolgreichsten Hersteller für Elektrofahrzeuge.
Das Model 3 kommt langsam nach Freiburg, hätte ich schon fast gesagt, nach Deutschland.
Bestellst du eins?
Model 3?
Ja.
Habe ich kein Geld dafür.
Müsste
ich mein S verkaufen. Ich hatte eins reserviert.
Also, aber da hast du ja dein S von
gekauft. Aber dann habe ich mein S gekauft und mir dieses Reservierungsgeld, was ich dann sehr dringend gebraucht habe.
Ich habe jetzt lange überlegt, hätten die den Konfigurator vergangene Woche aufgemacht, hätte ich eins bestellt. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher.
Ehrlich, warum nicht? Also ich habe es ja schon gefahren und es fährt sich im Grunde mehr oder weniger grob wie ein Model S. Vielleicht nicht ganz so weich gefedert, aber ansonsten, ja, also ich habe jetzt keinen großen Unterschied. Wobei, ich bin auch nur 3 Kilometer gefahren, das ist fast nichts.
Gut, ich bin über den Hockenheimring mit dem Ding gefahren. Also es ist schon, es fährt sich, also von der Leistung fährt sich ungefähr wie mein 70er. Das war ein Long Range Rear Wheel Drive, das ich gefahren bin. Aber ich habe ja noch mein Model S, das ist halt auch geil.
Also, wenn ich an deiner Stelle wäre, Du hast ja keine Familie in dem Sinne.
Noch nicht.
Noch nicht, aber im Moment hast du keine, finde ich das Model 3 tatsächlich geeigneter. Vor allem auch deswegen, was ich wirklich toll fand am Model 3, ist der deutlich geringere Stromverbrauch und der damit verbundene deutlich größere Reichweite.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt einfach mein S auslösen. Also die Finanzierung läuft ja aus im April und dann müsste ich halt einen neuen Kredit machen, dass ich das dann fertig bezahlen kann. Weil mir spendet ja keiner was. Und nein, schon Ordnung. Ich zahle meine Sachen gerne selber. Habe das mein ganzes Leben gemacht und werde das auch weiter tun. Und dann habe ich auch noch so einen Bus an der Backe. Aber das ist heute nicht das Thema.
Wie geht's eigentlich deinem Bus? Er steht.
Keine Ahnung, lange nicht mehr gesehen. Aber ich stelle nicht mal an. Nein, ich bin am Donnerstag bin ich bei ein bisschen kuscheln. Ja, und wenn ich jetzt das Dreier kaufe, das wäre halt schon eine Investition, wo ich jetzt tätigen müsste von jetzt mit Anzahlung so, dass ich dann auch irgendwie wieder ein paar tausend Euro müsste mich dann darum kümmern, das Model S zu verkaufen. Es ist davon auszugehen, dass die Gebrauchtwagenpreise für das Model S im Februar einbrechen werden.
Meinst du?
Weil viele ihr S versuchen zu verkaufen, um an Model 3 ranzukommen. Schätze ich mal, werde ich nicht die Einzige sein. Das heißt, die Preise werden wahrscheinlich erstmal versaut sein.
Gebrauchtwagenpreise nicht.
Ja, aber für ein S70D, das ist kein P90 und kein P85. Also ein S70D wird da wahrscheinlich nicht mehr viel reißen. Also nicht mehr so viel reißen, wie wenn man heute verkauft.
Aber du hast kostenlosen Strom dabei.
Und ich habe mein Model, mein Model S hat halt Free Supercharging. Ja. Das hätte das Model 3 nicht. Ja. Das Model 3 hätte halt mehr Bums, ja, und den AP2.5 und wäre halt ein Model 3, aber und fährt halt weiter, deutlich weiter als mein S. Ne? Also im Winter sind es so 250 Kilometer im Moment, was ich rausquetschen kann.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ich habe einen Verbrauch von ungefähr 25 Kilowattstunden.
Ja, dann Handbremse lösen, das hilft.
Nee.
Also ich bin am Wochenende nach Mainz und zurückgefahren, es war ja Frost und so und habe 23,8.
Das ist aber Langstrecke, ich fahre halt viel Kurzstrecke.
Ne? Ja.
Genau. Das ist halt das Problem.
Und,
wobei ich bin auch nach München gefahren und wieder zurück und teilweise musste ich tatsächlich LKW-Surfen machen, sonst hätte es nicht gereicht tatsächlich. Von Jettingen zum Flughafen München und wieder zurück war mit meinem 60er machbar, aber ich musste schon ein bisschen aufpassen.
Wir freuen uns auf die Kommentare. Zu unseren Fasten und Verbrauch. Aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden. Wir wollten heute eigentlich mal darüber reden. Du hattest eigentlich vorhin schon die perfekte Überleitung.
Ja, wie immer.
Wie immer. Und dann sind wir wieder abgeschwiffen.
Ja. Ich vor allem, muss mal ganz ehrlich sagen. Es gibt einen Text, auf den wir gestoßen sind, der heißt Die Elektrifizierung der Mobilität, warum die Zukunft elektrisch fahren wird und das schneller als man denkt.
Genau.
Und hat geschrieben die Hohenhorst Brothers. Und aufmerksam geworden bist du den Text über Twitter, über wen?
Ja,
du guckst nämlich gerade.
Ja,
das sollte man nämlich auch erwähnen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für den Hinweis.
Genau, ich bin aufmerksam geworden, der ist mir in die Timeline gerutscht. Und dann habe ich den irgendwie, war in Mainz und habe im Café gehockt und habe einen Text für Immobli geschrieben, weil ich schreibe jetzt für Immobli. Heiße News. Eine tolle Webseite, am besten ganz oft ansurfen. Schreiben auch ganz viele andere tolle Autoren für die Seite. Mhm.
Zum Thema Elektromobilität.
Ja, ich glaube ausschließlich.
Wie heißt die Seite?
E-Mobli, also E-M-O-B-L-Y.
Okay.
Chefredakteur ist der Richard Gutjahr, der wird wohl einigen was sagen. Bekannter Journalist.
Vom Stern?
Richard Gutjahr. Nee.
Nee.
Vom BR? Freier Journalist, ARD?
Den kenne ich nicht. Vielleicht, wenn ich ihn sehe.
Der Jerome kennt auch nicht die fabelhafte Welt der Amelie.
Doch, das kenne ich. Den Film habe ich gesehen.
Ja, aber genau, also ist mir in die Timeline gerutscht, dann habe ich den Text irgendwie angelesen und konnte nicht fertig lesen, weil es echt ein Riemen, wie gesagt, 48 Seiten ausgedruckt und dann habe ich den nicht mehr gefunden und habe dann einfach mal ins Twitter reingeschrieben, hallo, wer hat denn von euch diesen Text hier gepostet, ich finde den nicht mehr, auch, ja, ich habe ihn auch gegoogelt, ja, habe ich, ja, ich habe auch verschiedene Suchbegriffe benutzt beim Googlen, ja. Ja, ich habe auch in der URL probiert. Ja, ich wusste auch, wo er erschienen war und habe auf der Webseite gesucht, habe da aber nichts gefunden.
Okay. Gut.
Also haben wir jetzt alle Fragen gemacht. Der Urs Führer war es. Urs Führer hat dann relativ schnell reagiert und hat gesagt, hier, das war ich, hier ist der Link. Und zwar ist der Text erschienen bei medium.com. Ist normalerweise ein englischsprachiges Medium und der ist auf Deutsch erschienen, deswegen habe ich ihn nämlich nicht gefunden.
So, und in diesem Text, um da mal eine Kurzzusammenfassung zu geben, geht es eigentlich darum zu gucken, welche Möglichkeiten der Mobilität gibt es eigentlich, welche Arten von Mobilität und dann mal zu gucken, bei jeder Art zu gucken,
was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Es geht nicht um die Mobilität, sondern es geht um die Antriebskonzepte.
Ja, ja, genau. Ja,
also es geht nicht um verschiedene Formen von Mobilität, ist ja Bus, Straßenbahn, ja. Fahrrad, Fuß.
Ja, Fuß.
Ja, auch Fußverkehr ist Verkehr.
Ja. Gut, Kopf-Kino. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen durchgehen. Wir werden natürlich den Text nicht vorlesen, aber wir werden auf den
Einleitung.
Text eingehen.
Noch vor ein paar Jahren galt die Elektromobilität als netter.
Ist gut, Jana. Was ich als erstes interessant fand im Test, war die Feststellung, das Auto wird nicht verschwinden. Jetzt wird ja oft über Mobilität gesprochen in letzter Zeit und da wird auch darüber gesprochen, das eigene Auto wird man nicht mehr brauchen. Ganz so wird es wohl nicht kommen. Ich denke mal, in den Städten durchaus möglich, dass viele auf ihr Auto verzichten werden, machen ja jetzt schon welche. Hier auf dem Land, wo ich wohne, eher nicht.
Never say never. Also ich würde der These jetzt erstmal nicht zustimmen, dass das Auto nie das eigene Auto nie verschwinden wird. Ich sehe aber, also zumindest nicht in den nächsten 20, 30 Jahren, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren bekehren, solange ich mein Auto behalten kann und da drin leben kann, wie ich möchte. Also das ist ja alles schön mit diesem Carsharing, ja, aber wenn du jedes Mal die Karre ausräumen musst, wenn du aussteigst, nee.
Ja, das ist zum Beispiel ein Grund, warum manche eben nicht umsteigen werden vom eigenen ins Carsharing. Auf der anderen Seite, wenn ich persönlich in der Stadt, also zum Beispiel in Stuttgart leben würde, habe ich ja schon. Ich erinnere mich, als ich habe in Stuttgart Süd gewohnt. Die Parkplatzsituation war wirklich das Grab. Ich habe mir damals extra einen Smart gekauft, weil ich dachte, der braucht weniger Platz zum Parken.
Hättest du immer ein Fahrrad gekauft?
Nee, das ging nicht. Fahrrad ging einfach nicht, weil ich musste hoch nach Pliningen. Das geht ziemlich steil bergauf und damals gab es noch keine Elektrobikes. Die gab es damals einfach nicht. Und nachts um fünf da hochzufahren, nee, wollte ich nicht. Und also zurück wäre es wunderbar gewesen.
Wunderbar,
Stimmung gehabt, schön bergab gegangen. Ja. Da hätte ich Stimmung gehabt. Nee, und also aus diesem Grund kam das für mich nicht in Frage. Und deswegen habe ich mir damals ein Smart gekauft, weil einfach, ich habe einfach keinen Parkplatz gefunden. Es war einfach nicht möglich, da einen Parkplatz zu finden. Und das ist in Stuttgart, denke ich, immer noch so. Das heißt, wenn du mit mit deinem Auto da kommst und da
parken willst,
ist es halt nervig. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, brauche kein Auto, ich fahre entweder mit den Öffis oder ich fahre, wenn ich halt ein Auto brauche, leih ich mir halt eins und gut ist. Car2Go zum Beispiel ist ja sehr viel unterwegs in Stuttgart und dann mache ich das so. Hier auf dem Land, nee, weil ich bin tatsächlich an drei verschiedenen Schulen, muss da hin und her pendeln. Ich kann das nur mit einem Auto machen und dann, wenn ich mit meinen ganzen Schulsachen und so unterwegs bin, so wie du gesagt hast, ich habe keinen Bock, jedes Mal alles ausladen zu müssen und einladen zu müssen und dies und jenes. Also ich muss ehrlich gestehen, hier auf dem Land brauche ich mein eigenes Auto. Müsste jetzt nicht so ein großes sein wie das Model S, aber ich brauche mein eigenes Auto.
Aber zum Text zurück. Das Schöne an dem Text ist, dass er sich nämlich, erstmal die Prämisse setzt, was du gerade gesagt hast, wir werden den Individualverkehr noch eine Weile behalten. Und wir müssen halt schauen, dass wir den Individualverkehr auf einen Antrieb umstellen, der nachhaltiger ist. Also schaut sich der Text diese verschiedenen Antriebe an, die es gibt. Also vom Verbrennungsmotor über Erdgas, auch Verbrennungsmotor natürlich, Hybride, Wasserstoff und das vielgeschmähte Elektroauto, was ja letztendlich für den Weltuntergang verantwortlich sein wird am Ende, weil es ja viel, viel schlimmer ist als ein Diesel. So das weitläufige Vorurteil, was man ja immer wieder hört. Und weil ja Wasserstoff viel besser ist. Der Text ist ja schön, der hat auch alles mit Quellen belegt. Das ist also, glaube ich, irgendwie drei Seiten Quellen hinten dran. Oder eine Seite. Und was wir machen wollen heute ist, da der Text relativ wenig Rezeption gefunden hat, weil er wohl irgendwie doch in einem falschen Medium erschienen ist und weil es halt ein ziemlicher Riemen ist, machen wir heute als Service, dass wir ihn euch vorlesen. Nein, für euch zusammenfassen.
Ich gehe da mal kurz runter. Okay.
Runter. Genau.
Gut, vor der Weihnachtszeit kommen wir auch mal auf was vorlesen, oder?
Ja, stimmt. Und es eigentlich.
Begab sich zu einer Zeit. Also, fangen wir mal an mit den Verbrennungsmotoren. Da muss man ja, wenn man mal so auf die Vergangenheit guckt, also Verbrennungsmotor gibt es ja nun schon wirklich richtig lang und wurde immer weiterentwickelt. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass in den letzten Jahren da durchaus Fortschritte passiert sind, was Verbrennungsmotoren betrifft, was die Effizienz betrifft, was die Sauberkeit betrifft, mehr oder weniger, wenn gerade nicht betrogen wird. Das Problem ist, warum die Autos nicht weniger verbrauchen als früher, ist schlicht und ergreifend, dass entweder mehr PS aus den Motoren rausgekitzelt wird oder die Autos an sich schwerer werden, beziehungsweise nicht so effizient, sprich SUV, die sind einfach nicht effizient, die sind halt wie eine Schrankwand im Wind und verbrauchen dadurch mehr Sprit. Das heißt, die ganzen Fortschritte, die wir gemacht haben.
Ja, aber man hat so einen super schönen Überblick.
Ja. Aber die ganzen Fortschritte, den wir gemacht haben mit den Verbrennern, der ja durchaus da war, ist wieder aufgefressen worden durch die höhere Motorisierung. So, und jetzt ist natürlich die Frage, und die Frage hat auch der Text gestellt, wird es möglich sein, diese Motoren weiter noch effizienter zu machen, als sie heute schon sind? Und da ist die eindeutige Antwort relativ klar, nö, eigentlich nicht.
Ja, vor allem steigt der Text viel früher ein, weil er schaut sich mich nicht nur an, was kann man an dem Motor noch machen, sondern wie ist überhaupt die Energiekette? Also sie schauen sich das auch für die anderen Antriebskonzepte an, wie ist denn eigentlich die Energiekette für das Fahrzeug? Jetzt schreiben sie, dass man ja mal davon ausgeht, dass irgendwann das Öl ausgeht. Das Problem ist aber, dass es erstmal nicht ausgeht, weil
wir auch immer effizienter werden, das Öl aus der Erde zu holen.
Ja, effizienter würde ich nicht sagen, aber es lohnt sich halt immer mehr, unkonventionelle Quellen, heißt es, anzuzapfen, was die einen deutlich größeren Einfluss auf die Umwelt haben, als jetzt irgendwie ein Loch in der Wüste zu bohren. Also wir sprechen hier von Ölsenden und Teersenden. Und natürlich mit dem Erdöl noch ganz andere Dinge einhergehen, wie zum Beispiel, dass es hauptsächlich aus Krisenländern kommt. Oder also einen großen Teil kommt irgendwie aus Krisenländern. Die haben hier im Zahl angegeben in dem Text, dass pro Fahrzeug im Jahr etwa 6.000 Euro in Erdölländer fließt aus Deutschland. Wobei wir den Großteil unseres Erdöls aus Russland, Großbritannien und Norwegen beziehen. Gut, Großbritannien ist jetzt auch ein Krisenland. Richtig. Das heißt erstmal, der Rohstoff ist erstmal, mit dem wir das Fahrzeug antreiben, ist problematisch, weil man halt immer größere Umweltrisiken eingehen muss, um an das Öl ranzukommen. Also Tiefseebohrung, Fracking, Teersandabbau, gibt schöne Satellitenbilder, kann man sich mal angucken. Gibt es auch bei YouTube ein paar schöne Videos, wo man sich mal so anschauen kann, wie so eine Teersandförderung aussieht und was dann von dem Wald übrig bleibt, nämlich verseuchtes Mondgebiet. Dann hat natürlich die globale Auswirkung von dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen CO2, wissen wir alle, Klimawandel, also CO2 heizt den Klimawandel. Ja, CO2 heizt den Klimawandel an, ja, und er ist menschengemacht. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr drüber diskutieren, wenn nicht einfach abschalten und Flat Earth googeln. Und der Verkehr ist in Deutschland für 18% aller CO2-Emissionen verantwortlich und das ist er seit Jahren und er ist sogar gestiegener CO2-Ausstoß.
Wie viel?
18% des 18%. CO2, der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Verkehr, also aus dem Transportsektor. Davon fallen 95% auf die Straßen, auf den Straßenverkehr, also ungefähr 17%. Beim Autoverkehr sind das 115 Millionen Tonnen CO2.
Allein in Deutschland.
115 Millionen Tonnen CO2 waren es 2017. Die Zahlen stehen nicht im Text, die habe ich jetzt auch mal parallel recherchiert. Das sind 6,4% mehr als 2010. Also der CO2-Ausstoß durch den Verkehrssektor ist gestiegen.
Trotz, ich sag's nochmal, effizienterer Motoren.
Ja,
genau. Das ist das Traurige. Erstens mal, weil wir mehr Autos haben als vor noch ein paar Jahren. Wir haben also mehr Autos im Straßenverkehr und diese Autos sind einfach höher motorisiert.
Genau, der Stand ist um 10% auf 46 Millionen gestiegen. Während die Benzinfahrzeuge relativ gleich geblieben sind, ist der Anteil, sind die Dieselfahrzeuge um 35% gestiegen und der Durchschnittsverbrauch eines Diesels ist seit 2010 unverändert bei 6,8 Litern auf 100 Kilometer. Insgesamt haben wir 5,7% mehr Sprit verbraucht als noch vor 8 Jahren, nämlich 46,35 Milliarden Liter. Man geht davon aus, dass 180 Euro Schaden pro emittierter Tonne CO2 entstehen. Das wären dann für Deutschland im Jahre 20,7 Milliarden Euro Schaden, also externe Kosten, die durch die Emittierung von CO2 entstehen, durch Ernteausfälle in der Landwirtschaft, die mir ja letztes Jahr ganz deutlich oder dieses Jahr noch ganz deutlich.
Ich würde gerne mal auf die Emissionen zurückkommen. Also, weil man muss sich das auch mal bildlich klar machen, was da eigentlich passiert. Wenn ich jetzt meinen Müll, den ich bei mir im Haushalt mache, nehmen würde und zu dir fahren würde und in dir vor die Türe kippen würde, dann würdest du zu mir sagen, ey Brunel, mach den Scheiß da weg.
Ja, ja, kommt drauf an, wenn du was brauchst.
Aber wenn wir den Müll in die Luft verbrennen, ja, dann passiert gar nichts. Also wenn ich den Müll irgendwo hinkippen würde, dann würde ich bestraft werden dafür, wenn ich erwischt würde. Da würde man sagen, hey, du kannst nicht den Müll hier einfach auf die Straße schmeißen. Wenn du das Gleiche mit dem gleichen Müll in die Luft reinmachst, passiert einfach gar nichts. Mhm. Das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber so ist es im Moment.
Und dann haben wir natürlich noch das Problem, dass sich zwar, also die lokalen Emissionen, also die Schadstoffemissionen, die lokal wirksam sind, also Stickoxide, Kohlenstoffmonoxid, die kriege ich natürlich mit Abgasreinigung einigermaßen in den Griff, wenn so funktioniert. Aber den CO2-Ausstoß kann ich einfach nicht ändern, es sei denn, ich verändere den Verbrauch vom Fahrzeug und die Effizienz.
Das Problem ist allerdings, das wird im Text ja auch erwähnt, das Problem ist, dass zwar wir einigermaßen das im Griff haben, diese Abgase zu reinigen, aber trotzdem immer noch was übrig bleibt. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber dieses bisschen multipliziert mal so viele Autos, sorgt wieder dafür, dass es für uns gesundheitsschädlich ist, trotz Abgasreinigung.
Ja, und vor allen Dingen, wenn es halt kalt ist, funktioniert sie nicht richtig. Wenn das Fahrzeug einen Defekt hat oder am Fahrzeug manipuliert wurde, funktioniert sie nicht richtig. Also wir haben das Problem der globalen Emission mit CO2 und wir haben das Problem der lokalen Emission mit Stickoxiden, Kohlenstoffmonoxid und verbrannte Kohlenwasserstoffe, also Benzin und Diesel einatmen. Dass das jetzt nicht so wunderbar gesund ist, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Auch wenn die Experten im Moment gerade heftig darüber streiten, wie viel Stickoxid man am Tag einatmen kann, ohne dass es
schädlich ist.
Ohne dass es schädlich ist. Wenn ich ein Kilogramm CO2, also ein Liter Benzin oder Diesel habe, entsteht immer beim Verbrennen die gleiche Menge CO2. Und das ist gar nicht mal so wenig.
2, noch was Kilo, wenn ich
es richtig ja, genau.
2,61 Kilo CO2. Also ein Kilo fossiles Benzin verursacht mindestens 2,61 Kilo CO2 und ein Kilo fossiler Diesel verursacht mindestens 2,92 Kilo CO2. Allerdings ist Diesel natürlich energieeffizient, also ist mehr Energie im Diesel drin, sodass genau. Man damit weiterkommt. Genau. Aber ein Kilo Diesel verursacht 2,92. Man muss auch dazu sagen, warum ein Kilo Diesel und nicht ein Liter Diesel? Weil ein Liter Diesel wiegt deutlich weniger als ein Kilo. Ja, ist so. Also ein Liter Benzin wiegt auch weniger als ein Kilo. Das weiß ich, weil ich lange Jahre geflogen bin und du das dann berechnen musst, wie viel Kilo du da mitnimmst. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube 0,8 Kilo wiegt ein Liter Benzin.
Also es ist ja noch mehr.
Ja. Deswegen, also ein Kilo ist mehr als ein Liter.
So. Dann schauen wir mal.
Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, diese Technik mit Verbrennen von fossilen Treibstoffen, sei es Benzin oder Diesel, ist eine Sackgasse. Also das ist einfach jetzt an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weitergeht, wo man keine Verbesserungen mehr erzielen kann, keine wesentlichen. Wir müssen davon weg.
Ein interessanter Punkt war noch, den ich auch nicht wusste, soll es ja auch ab und zu mal geben. Und zwar, jetzt lese ich tatsächlich vor. Also hinzu kommt, da Rohöl ein relativ festes Verhältnis von leichten und schweren Kohlenwasserstoffen aufweist, können Benzin und Diesel nicht in beliebigem Verhältnis gewonnen werden. In Europa ist es aufgrund der großen Dieselfahrzeugflotten sogar so, dass Diesel per Tanker aus den USA importiert werden muss, um die Nachfrage decken zu können. Benzin hingegen wird in Europa überschüssig raffiniert und so findet so den Weg in die USA. Wollen die Raffinerien zusätzlich mehr Diesel herstellen, so verschlechtert sich die Energiebilanz weiter, da hierfür ein nicht unerheblicher Energiemehraufwand nötig ist. Also wir raffinieren das Zeug und fahren es dann auch noch über die Weltmeere hin und her, weil wir halt mehr Diesel brauchen und die Amis brauchen mehr Benzin. Dann schauen wir mal Energieeffizienz, schauen wir doch einfach mal auf den Wirkungsgrad von so einem Benzinmotor oder Dieselmotor und zwar von der Quelle bis zum Tank. Das machen wir auch dann für die anderen Antriebe. Also was fällt denn so an, wenn ich ein Auto mit einem fossilen Brennstoff, Flüssigbrennstoff betreiben will? Also wir bauen irgendwo Rohöl ab, dann gehen erstmal 18% Förderung, Transport und Raffination drauf. Dann habe ich noch 82% der Energie zur Verfügung. Davon habe ich 70% Verluste im Verbrennungsmotor, dann 6% im Getriebe, also 70% von den 82% gehen im Verbrennungsmotor, werden einfach in Wärme umgewandelt, nicht in Fortbewegung.
6% Getriebe ist Reibung, dann haben wir noch Lichtmaschine, ja. Bremsen, sind nochmal 10% weg.
Genau, und Standzeiten. Und dann landen auf der Straße ungefähr 20% der Energie, die ich gefördert habe oder die Energie, die ich aufgewandt habe.
Zum tatsächlich Fördern. In Fortbewegung.
Tatsächlich in Fortbewegung. Also die Effizienz ist eher überschaubar. Wir haben ja so Schaubilder drin. Wir verlinken das natürlich dann auch alles. Unterm Strich sagen sie also, dass die Effizienz von einem Verbrennungsmotor so zwischen 28% liegen. Also 8%. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage. Also effizient ist anders. Also wir haben ein Antriebssystem, was extrem ineffizient ist und hat extrem große Probleme durch die CO2-Emissionen, durch die Abgasreinigung. Wir haben sehr komplexe Maschinen, die sehr störanfällig sind, die sehr hohen Wartungsaufwand haben, die, wenn irgendwas schiefläuft, eben keine Abgasreinigung mehr haben, weil irgendwie ein Detail defekt ist oder ein Fahrzeug nicht mehr richtig gewartet wird nach einer bestimmten Zeit. Also sieht irgendwie nicht so gut aus für den thermischen Antrieb. Ein Vorteil vom Benzinmotor oder vom Dieselmotor ist natürlich kurze Tankzeiten. Ich kann da irgendwie eine Art Schlittertank reinmachen und kann dann fahren, bis die Blase platzt.
Der Punkt ist, eigentlich müsste ja jeder vernünftige Mensch sagen, Benzin oder Diesel, das ist eigentlich Quatsch, da müssen wir wirklich von weg. Trotzdem stelle ich immer wieder fest in Diskussionen, dass Leute sagen, ja, Elektroauto ist ja ganz gut, aber. Und ich sage dann immer, naja, aber schau dir doch mal den Benzin an, das ist doch auch nicht so toll. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, weil es wirklich teilweise Menschen sind, die ich kenne, die jetzt nicht doof sind oder so. Und mir überlegt, ja, warum halten die denn daran so fest? Und
der Punkt, Veränderung des Mindsets hat nichts mit der Intelligenz zu tun.
Ja, gut. Ja, aber das sind alles Leute, die auch mal nachdenken, weißt du? Und ich glaube, der Punkt ist der, wir haben das immer so gemacht. Es hat gut funktioniert. Es funktioniert ja gut. Ja, du fährst an eine Tankstelle, die ist immer offen. Du tankst, es geht schnell. Du machst deine Wartungen. Ja, die hast du schon immer gemacht. Alle 20.000 Kilometer musst du halt deine Wartung machen. Daran hat man sich gewöhnt.
500 Euro.
Ja, aber daran hat man sich gewöhnt. Das ist halt so. Da denkt man nicht mehr drüber nach, sondern das gehört halt dazu, wenn man ein Auto hat. Und es funktioniert ja. Es funktioniert ja wirklich erstaunlich gut. Das fängt ja jetzt erst an, nicht mehr zu funktionieren, weil die Leute alle mit ihren Dieseln nicht mehr in die Städte rein können.
Ja, und weil vielleicht irgendjemand auf die Idee kam, dass es vielleicht nicht so gut ist, weiter CO2 in die Atmosphäre zu emittieren.
Ja, aber weißt du, diese Geschichte mit CO2, wir wissen alle, wir haben ein Problem mit der Klimaerwärmung. Ne? Das wissen wir alle, hoffe ich zumindest.
Kein Grund zu handeln.
Und es ist aber irgendwie nicht so richtig greifbar für die Menschen, habe ich so den Eindruck.
Das wird nächstes Jahr im Frühjahr für viele Deutsche sehr greifbar werden, weil wir nächstes Jahr im Frühjahr erleben werden, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen Bäume eingehen, die zwar diesen Sommer vielleicht noch irgendwie geschafft haben, die wir aber im Frühjahr nicht mehr austreiben oder nur noch Notaustrieb machen und dann eingehen. Das wird große Teile von Nordrhein-Westfalen betreffen, die ja besonders hart getroffen wurden von der Dürre, dass dort ganze Wälder verschwinden werden und
aber
ganze
Alleen halt verschwinden werden.
Das betrifft dich halt nur, wenn du in die Wälder reingehst.
Nein, das wird dich vor allem so betreffen, weil halt auch die ganzen Stadtbäume sterben werden, weil die trifft es ja am ehesten, also Stadtbäume, Alleebäume, Bepflanzung neben Straßen und so weiter, die wird es treffen.
Und da wird es einen Kahlschlag geben müssen.
Ich bin gespannt.
Und die Leute haben es jetzt gemerkt, weil kein Wasser mehr im Rhein ist, hat hier unten teilweise super 1,70 Euro gekostet. Und wenn es weiter so trocken bleibt im Sommer, man will es nicht hoffen, auf der anderen Seite will man es dann doch hoffen, weil vielleicht dann die Leute endlich mal aufwachen, was das für eine Bedeutung hat, wenn der Jetstream irgendwie die Wetterlagen nicht mehr weiterschiebt.
Ja. Jedenfalls, aber wenn du mit den Leuten diskutierst, dann sagen sie alle, ja, ich bin auch für Umweltschutz und wir müssen was tun und CO2 und bla und blub.
Ich fliege jetzt nur noch zweimal im Jahr.
Ja, und dann setzen sie sich in ihren SUV und fahren von dann. Aber das ist eine andere Diskussion.
Aber man kann bei so Argumentation, ich habe mich jetzt gerade was Schönes gehört, gesehen, dass es immer so bei Innovationsdiskussionen gibt es immer so dieses ja, aber manchmal Argumente. Ja, aber wenn Argumente. Und dann schauen wir uns einfach das mal an. Die Probleme, die jetzt der Verbrennungsmotor hat, ist das ein Problem, das teilweise auftritt. Also ja, manchmal, ja, aber manchmal oder ja, aber immer. Und jetzt schauen wir, CO2-Emittenz, ja, ist ein dauerhaftes Problem.
Ja.
Ja. Wirkungsgrad, ja, ist ein dauerhaftes Problem. Herkunft des Rohstoffes, ja, ist ein dauerhaftes Problem. Ja. Wir kommen gleich auf die Alternativen. Also es ist alles, ja, ist ein dauerhaftes Problem. Und zwar habe ich das gesehen, da hat jemand erklärt, so, dass man ja Ampeln nicht mit Glühbirnen betreiben muss, sondern auch mit LEDs betreiben muss. Weil irgendwie, der hat dann ausgerechnet, so einer normalen Ampel stehen irgendwie so 1,4 Kilowatt Dauerleistung.
Okay.
Also einer großen Kreuzung.
Ja.
Und wenn man das alles durch LEDs austauscht, dann sind es dann irgendwie noch 200 Watt oder so.
Ja.
Dauerleistung. Und dann gab es aber das Problem, also es war in den USA, dass wenn es einen Blizzard gibt oder einen Schneesturm und der Wind halt blöd weht, dass der Schnee an der Ampel anhaftet. Und normale Ampeln werden ja heiß, mhm. weil sie ja eigentlich nichts anderes sind als Heizungen, die ein bisschen leuchten.
Ja.
Und der Schnee dann schmilzt. Mhm. Und dann konnte es natürlich passieren, weil eine LED-Ampel, weil die nicht warm genug werden, dass der Schnee nicht schmilzt. Und deswegen gab es eine riesengroße Debatte über LED-Ampeln und wollte die wieder abschaffen. Ja, aber es war ja nur ein, ja manchmal Problem.
Hm.
Und vor allen Dingen gab es ja eine technische Lösung. Also hat man gesagt, ne, dann baut man die Dinger halt Heizfäden rein.
Mhm.
Und dann heizen die. Und dann kam die Argumentation, ja, aber dann brauchen die ja wieder viel mehr Strom als normale Lampen. Weil man dann irgendwie, also weil dann die Argumentation war, ja, wenn da eine ganze Zeit ein Heizfaden läuft, ja, der muss ja nicht die ganze Zeit, der muss an den Tagen laufen, wo es einen Schneesturm gibt und das Ding zufriert und das kannst dann auch irgendwie selbst erkennen oder man kann es über Wireless schalten oder nicht schalten. Hat dann auch gezeigt, dass es inzwischen dann auch diese Inlets gibt, die einen Heizfaden haben und selbst mit Heizfaden das Ding 35 Watt verbraucht. Das heißt, an den 5 Tagen, wo es so schneit, dass die Ampel zuschneit von vorne, man dann 35 Watt und vom Rest vom Jahr sind die effizienter, müssen deutlich weniger getauscht werden. Ja, aber das wollen wir, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so dann rangeht und sagt, ne, ist das ein dauerhaftes Problem, ist das ein lösbares Problem? Ja, kann man das lösen? Oder ist es so ein Scheinproblem?
Gut, dann gehen wir das mal in den Verbrenner und beim Verbrenner ist es ja so, das sind alles dauerhafte Probleme, die man nicht lösen kann.
Ja, man könnte, ja gut, also ein Problem wäre ja die Herkunft des Rohstoffs. So könnten wir ja sagen, ja, wir können ja auch Kraftstoff aus Biomasse machen.
Wäre eine Möglichkeit.
Haben wir in dem Text auch angeschaut. Schauen wir doch mal
da drauf. Aber da gibt es ein großes Problem.
Da gibt es ein großes Problem, schauen wir mal. Warum wenn ich Kraftstoffe dann nicht einfach klimaneutral durch den Anbau von Mais, Raps, Zuckerrohren, Zuckerrüben? Gibt es ja auch schon, E5, E10 ja. ist ja Biokraftstoff beigemischt.
Aber jetzt wollen wir ja 100% Biokraftstoff.
Ja, aber das Attraktive ist ja ein Biokraftstoff, weil die Pflanze nimmt ja so viel CO2 während des Wachsens auf, wie beim Verbrennen wieder frei wird.
Genau.
Ist aber
ein Kreislauf.
Ist aber eine Milchmädchenrechnung, weil ich ja auch Dünger herstellen muss, ich habe Landmaschinen, ich muss das Zeug transportieren, ich muss es raffinieren und dabei entsteht CO2. Also die CO2-Bilanz ist nicht neutral, sondern negativ. Also es wird deutlich
mehr. Aber nicht stark negativ, oder?
Auf den Landwirtschaft, Liter bezogen. Landwirtschaft,
ja gut.
Ja, ist nicht nur CO2-Emittent, sondern Ammoniak-Emittent und so weiter, sekundäre Feinstäube und so. Naja, wir wissen gar nicht, was wir alles atmen. Nachher noch schön Kippchen rauchen.
Ohne so. Mich.
Also das ist das erste Problem mit den Biokraftstoffen. Also sie stehen in Konkurrenz zu den Tellern. Ist das ein dauerhaftes Problem?
Ist ein dauerhaftes Problem.
Jetzt kommen die und sagen, ja, aber es gibt ja die zweite Generation, die die Sekundärstoffe verwendet.
Ja.
Also Reisstroh zum Beispiel, aber ich glaube, das, also, ja.
Das ist doch eigentlich eine gute Idee.
Aber?
Ich kann mal vermuten, dass, du hast ja vorhin von Milliarden von Litern gesprochen, dass es schwierig wird, das allein mit Biokraftstoffen aufzufangen.
Und dann vor allen Dingen mit Reisstroh, was den Nährwert von Pappe hat wahrscheinlich. Genau, das ist das eine Problem, also steht in Konkurrenz zu dem Teller. Das andere Problem ist, es ist nicht CO2-neutral.
Und das dritte Problem ist die Fläche.
Und das dritte Problem ist die Fläche. Und ein Problem, was Sie hier nicht eingeschaut, was mir gerade einfällt, war ein Problem, ist das Düngemittel. Uns geht das Phosphor aus, also wir haben eine Phosphorkrise, wissen viele nicht, einfach mal googeln, Phosphorkrise. Phosphor ist ein wichtiger Rohstoff für das Düngen, genau, für Düngen. Ist aber natürlich ein endlicher Rohstoff. Und wenn er auf dem Acker gekippt wird, dann nehmen die Pflanzen den auf, wir essen das und wir pinkeln das dann meistens in Form von Urin wieder aus, das Phosphor.
Da können wir das doch da wieder rausholen.
Gibt auch schon Versuche, es aus Gläschlemm wieder das Phosphor zu gewinnen, weil man gemerkt hat, so, irgendwann ist Phosphor knapp. Und wir haben ein Kalisalzproblem, das wird nämlich auch knapp. Also die Monte Kalis, die da irgendwie in Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt rumstehen, wo Kalisalze abgebaut werden, das hat natürlich extreme Umweltfolgen. Was ist das, die Fulda oder nee, wie heißt die, Werra? Wo du irgendwie fast schon wie im Toten Meer drauf schwimmen kannst, weil es so salzig ist. Also wir haben ein Problem, die Bereitstellung der Düngemittel. Viele Düngemittel basieren auch auf Mineralöl, also mineralische Dünger. Werden aus Mineralöl gewonnen. Auch irgendwie strange. Das geht hier nicht. Und die sind einfach mal hingegangen und haben gesagt, na gut, jetzt einfach mal hier, lass mal 5 Grad sein. Wir produzieren jetzt 100% Biodiesel oder 100% Bioethanol in Deutschland. Ja, Jerome hat vorhin ein bisschen zu viel versprochen, als er gesagt hat, es gibt keine Zahlen. Also in Deutschland ist die Ackerfläche 11,77 Millionen Hektar groß. Du weißt, was ein Hektar ist? Ein Hektar?
1000 mal 1000 Quadratmeter, also 1000 mal 1000 Meter?
Ja, 1000, nee.
Ein Hektar.
Ein Hektar sind 1000 Quadratmeter.
1000 Quadratmeter?
Ja, google doch mal.
Ich google mal, du kannst so lange weitermachen.
Ja, also, wir haben 11,77 Millionen Hektar. Die Gesamtverleistung haben wir vorhin schon, 630,5 Milliarden Kilometer.
Also ich hatte recht. Nee, hatte ich nicht. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter.
Ja, 10.000, genau, so war es. Ja,
nicht
genau.
1.000, sondern 10.000 genau. Quadratmeter.
Ja, 10.000 Quadratmeter. 630,5 Milliarden Kilometer werden gefahren. Durchschnittsverbrauch 6,9 Liter für den Diesel, 7,9 Liter für den Benzin-Pkw. Und dann haben die so ausgerechnet, wie ist der Ertrag, Liter pro Hektar, was das für eine Kraftstoffäquivalenz wäre pro Fläche und die Fahrleistung pro Fläche. Also man kann pro Hektar mit einem Diesel 20.449 Kilometer fahren, mit einem Bioethanol ein bisschen besser, weil Bioethanol effizienter herzustellen ist. Wenn man jetzt 100% Biodiesel verwenden würde, bräuchten wir 30,83 Millionen Hektar Ackerfläche, das ist das 2,62-fache der momentan in Deutschland verfügbaren Ackerfläche. Bei Bioethanol wären es ein bisschen weniger, wären es nur 22,77 Millionen Hektar. Wenn wir das mischen, Bioethanol, Biodiesel in Deutschland, dann würde der Wert irgendwo dazwischen, zwischen 27,77 und 30,83 liegen. Das heißt, uns fehlt Ackerfläche in Deutschland. Und wo sollen wir das Zeug anbauen?
Ach, da können wir doch den Regenwald platt machen, da haben wir viel Platz.
Ja, stimmt.
Brauchen wir mal die Brasilianer, die wollen den ja gerade platt machen.
Ja, eben, dann können wir da ja Raps und Palmöl anbauen, genau. Genau, und dann kommt natürlich das alles, was dazu kommt, ne, Palmölplantagen, Monokultur etc. pp. Also wir haben da einen ganzen Rattenschwanz. Also Biokraftstoffe sind für unseren Individualverkehr auch nicht eine Lösung, weil das sind alles Probleme, die dauerhaft bestehen. Also wir können die Ackerfläche nicht signifikant vergrößern. Die gehen sogar so weit, dass sie in ihrem Artikel schreiben, da wäre es womöglich noch sinnvoller für die Umwelt und Klima, alle bestehenden Ackerflächen aufzuforsten und unsere Fahrzeuge weiter mit fossilen Brennstoffen zu betreiben.
Hm. Weil, so. Wobei man sagen muss, im Einzelfall kann es natürlich sinnvoll sein, also wenn ich zum Beispiel selber ein Bauer bin und sowieso Pflanzenreste habe und die dann verwerte, ja, um damit
Fall. Auf Ethanol jeden Fall. Zu machen. Ich sag ja unseren idealen Mobil... Individuelle Mobilität, was ist denn heute los? Auf Biokraftstoffe umzustellen, ist keine Perspektive für uns.
Genau.
Funktioniert, das ist vielleicht eine Perspektive für Russland, weil die haben ja viel Platz und jetzt tauen ja die Permafrostböden auf. Dann kann man da auch Ackerbau betreiben.
Aber es funktioniert tatsächlich bei uns in Deutschland nicht.
Nein, es wird auch in anderen Ländern nicht funktionieren. Vor allen Dingen, weil wir immer mehr Menschen auf der Welt sind und die auch alle was essen wollen.
Also halten wir fest, Biofuels funktioniert auch nicht.
Jedenfalls schade. Jedenfalls nicht in diesem Maßstab.
Genau. Und
es sind tatsächlich auch bei hier alles Bad-Always-Probleme. Also permanente Probleme, die sich nicht lösen lassen. Hm. Dünger könnte man vielleicht auch mit anderen Sachen düngen, aber das muss ja auch irgendwo herkommen. Dann gibt es natürlich noch die zweite Fraktion, da kommen wir gleich drauf. Die E-Fuels. Wenn ja auch immer erzählt.
Da habe ich auch gerade viele Diskussionen zum Thema
E-Fuels. Genau, das heißt, man macht aus Strom, Wasser und CO2 Flüssigkraftstoffe. Die haben sich das jetzt nur mal an, die haben gesagt, die sind gar nicht bis Flüssigkraftstoffe gegangen, die sind nur bis Methan gegangen. Also Methan ist Hydrolyse, H2O mit Strom aufspalten zu H2O2 und, also zu H2 und O, und die Os reagieren dann zu O2, ganz korrekt zu sein. Und dann mit CO2 das H2 zu CH4 und Sauerstoff. Genau. So für Arten.
Ich hatte in Chemie übrigens eine 4.
Echt?
Ja. War es besser als ich? Ich hatte eine 5.
Ja. Genau. Also wir machen aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff, machen aus dem Wasserstoff und CO2, machen wir Methan. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über diesen Artikel in der Süddeutschen vor ein paar Folgen, der sich dieses E-Fuel-Thema mal angeguckt hat und dann auch festgestellt hat, so, naja, Wasserstoff und CO2 klingt einfach, ist es aber nicht, weil wo soll man das CO2, also wie soll man das CO2 rankommen? Das ist nämlich gar nicht so leicht, weil es macht ja nur 0,004% der Atmosphäre aus, reicht aber trotzdem, den Klimawandel anzuheizen.
Man könnte ja zu den Kohlekraftwerken
gehen. Genau, da war ja dann auch die Idee, man könnte ja bei den Kohlekraftwerken absaugen oder beim Zementwerk und so und dann so, ja, aber eigentlich würde das nicht viel Sinn ergeben. Also die sind gar nicht bis zu den Power-to-Liquid gekommen, also zum Flüssigkraftstoff, sondern nur zu Power-to-Gas. Jetzt ist das Problem, Erdgasautos haben erstmal einen Vorteil. du bist lange Erdgasauto gefahren. Wir haben einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß, weil wir haben ja CH4 statt CH irgendwas, was, also wir haben deutlich weniger Kohlenstoff im Kraftstoff, mehr Wasserstoff. Also entsteht H2O, Kohlenstoffdioxid. Und das noch, also wenn ich ganz reines, sauberes Gas habe, eigentlich nur Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid.
Also
Wasser und Kohlenstoffdioxid.
Wenn man sich überlegt, ich kann im Moment kein Elektroauto kaufen, weil es mir nicht leisten kann oder aus welchen Gründen auch immer, und sich überlegt, ich will wieder einen Verbrenner fahren, dann ist auf jeden Fall die bessere Alternative zu sagen, ich nehme ein Auto mit Erdgas, also mit CNG, nicht LPG, Compressed Natural Gas. Ich bin das jahrelang gefahren.
Also komprimiertes
Naturgas. Ja, das ist entweder Gas, das aus den gleichen Quellen kommt wie das Benzin, vor allem aus Russland, aus Norden Europas kommt Erdgas. Dieses Gas, Erdgas eben. Oder es ist aber auch teilweise Biogas. Ich hatte das große Glück, dass ungefähr 10 Kilometer von hier gibt es einen Bauern, der CNG herstellt. Was willst du?
Gucken, ob wir noch laufen.
Ob wir noch laufen?
Ich bin ganz nervös, wenn ich das Auto sitze.
Ja, wir laufen. Die Aufnahme läuft noch. Ich hatte hier in der Nähe einen Bauern, der das selber hergestellt hat, also Biogas hergestellt hat und auch dieses Komprimieren, was ja auch Energie braucht, das sind ja immerhin 200 Bar, das scheint jetzt nicht gerade wenig, über Solarzellen lief. Also wirklich eine sehr saubere Geschichte war. Wenn man das Glück hat, ist es natürlich noch umweltfreundlicher. Von den Kosten her ist es nicht schlecht, weil du hast ungefähr die halben Kosten zu einem Benziner. Ja, also hast halbe, ich habe 5 Kilo gebraucht auf 100 Kilometer und der Kilo hat ungefähr zwischen 1 Euro und 1,10 Euro gekostet. Also hatte ich Treibstoffkosten zwischen 5 Euro und 5,50 Euro ungefähr pro 100 Kilometer, also sehr günstig. Dann wird immer wieder argumentiert, naja, es gibt aber nicht genügend Tankstellen. Das ist in der Tat so, dass es nicht genügend gibt. Das sind 900 im Moment in Deutschland ungefähr. Man muss dann schon gucken, gibt es bei mir in der Nähe, wo ich wohne, denn überhaupt
eine Tankstelle. Aber die meisten Fahrzeuge sind bivalent.
Ja, ja, aber wenn du,
also die können auch
wenn du aber Benzin vor allem fahren. Lokal fährst, also was weiß ich, 40 Kilometer zur Arbeit und du hast dann irgendwo eine CNG-Tankstelle, dann ist blöd, weil dann fährst du ja nur noch mit Benzin. Und die haben einen sehr kleinen.
Kann man sich nicht einfach einen Gasanschluss am Haus anschließen?
Nee, das geht leider nicht. Nee, schon allein aus Steuergründen geht das nicht.
Ach, Steuern.
Ja, und du musst es ja auch komprimieren, das ist Gas. Du musst es ja auch komprimieren, das Gas. Das Gas, was da aus dem Rohr kommt, ist ja nicht komprimiert. So. Und wenn du also keine Tankstelle hast in der Nähe, dann würde ich es nicht empfehlen, weil dann fährst du die ganze Zeit mit Benzin und der Benzintank ist klein. Also bei mir war es ein 10-Liter-Tank, der aber auch nicht voll ausgefahren werden konnte, also 8 Liter. Ich bin dann nicht mal 100 Kilometer weit gekommen. Mit
so einem Reichweitenangst? Tank.
Da hatte ich dann nicht Reichweitenangst, aber es war halt doof dann. Das ist in Deutschland, also wenn du in der Nähe eine Tankstelle hast, ist es überhaupt kein Problem damit, dann durch Deutschland zu fahren oder auch durch Italien zu fahren.
Oder Holland.
Oder Holland, weil da hast du wirklich ausreichend Tankstellen. Du musst natürlich überhaupt gucken, wo es eine Tankstelle gibt, aber dafür gibt es Apps. Das ist ähnlich wie beim Elektroautofahren. Das ist echt kein Problem.
Also meine Eltern hatten ein Opel Senator 3,0 Diamant CD und der hat einen Erdgastank, weil den haben wir von Bekannten abgekauft, die an der holländischen Grenze gewohnt haben. Und wer den Opel Senator kennt, also ein A-Senator, da war auch reichlich Platz für einen Tank im Kofferraum und man hat trotzdem noch das Gepäck für die ganze Bagage reinbekommen. Und das war Zeiten, da gab es noch nicht mal Handys. Aber wir haben das Auto trotzdem aufgetankt bekommen.
Ja.
Also das geht schon. Also wenn man in der Stadt wohnt, ist
wo es eigentlich schon wo möglich. Es tatsächlich problematisch war in Frankreich, weil da gibt es sehr, sehr wenig CNG-Tankstellen. Also die letzte war dann in Paris. Ich bin in die Bretagne gefahren und danach gab es halt keine mehr. Dann musste ich wirklich alle 80 Kilometer aus dem Reservekanister dann Benzin nachschütten. Das war etwas nervig. Was man auch vielleicht bedenken muss, ist, dass das CNG im Norden Deutschlands und in Holland nicht so energiereich ist wie das im Süden. Also das russische Erdgas hat mehr Energie als das holländische.
Ich trinke den Wodka dazu, das läuft ja besser.
Ja, also das hat einfach weniger Energie, das heißt, der Verbrauch geht hoch. Allerdings ist das nicht das Benzin, aber das Gas dann auch ein bisschen günstiger aus diesem Grund. Also man hat nicht mehr Kosten, aber man muss halt einfach öfter tanken. Und ich musste so immer so nach 300, 350 Kilometer Erdgas nachtanken. Also sehr ähnlich wie dem, was ich jetzt auch habe. Ich muss auch jetzt alle 300 Kilometer spätestens nachtanken.
Und du hast aber beim Elektroauto immer das Gefummel mit der Schraube und dem Adapter und dann und dann ist ja noch Methan, also Erdgas, CH4, ist ja ein Treibhausgas, also 21 mal so effektiv wie CO2.
Wenn es einfach so in die Atmosphäre
geht. Genau, und bei jedem Tankvorgang macht es
nö, da kommt eigentlich nichts raus.
Ah ja,
okay. Nö, da kommt nichts raus. Du hast so ein Ding, das rastet ein, das verschließt sich.
Na gut, aber wenn du halt jetzt ein Leck hast in der Pipeline
dann, oder sonst irgendwas. Ja, aber du hast normalerweise kein Leck. Die Dinge werden regelmäßig auch vom TÜV überprüft und sehr genau überprüft.
Ja, im Fahrzeug nicht, aber wenn du jetzt eine große Pipeline hast und du hast da Leck, bis die das merken, da strömt da auch schon mal ein Jahr lang Gas raus.
Ja, das
und jetzt war heute gerade ein Artikel, habe ich gelesen, Spiegel Online. Die Permafrostböden tauchen ja auf. Und ein Großteil der Gaspipelines stehen auf Permafrostböden. Jetzt kannst du dir vorstellen, was mit so einer Pipeline passiert, die auf dem Permafrostboden steht, der auftaut.
Ja.
Oder mit einer Ölpipeline. Oder mit Häusern, Straßen, Brücken, etc.
Auf jeden Fall kann man zusammenfassen, ja?
Sie sagen ja auch in dem Artikel, es gibt keine, also das Gasauto hat kein einziges Alleinstellungsmerkmal, außer jetzt, was du gesagt hast mit den Kosten. Aber es gibt keine Spitzenmodelle mit entsprechender Motorleistung. Die sind alles recht schwach auf der Brust, die Gasautos. Außer wenn du jetzt halt ein sehr potentes Fahrzeug umrüsten lässt. Also der Senator war irgendwie ein 3-Liter-Motor.
Okay. Also ich hatte einen Touran mit 109 PS und das Problem war, 109 PS für den Touran war untermotorisiert, einfach deswegen, weil ja auch die Gasflaschen, die übrigens unter dem Boden waren, die haben keinen Platz weggenommen, die waren unter dem Boden, aber die waren natürlich schwer. Das heißt, wenn es bergauf ging, dann war ich am Rödeln. Also es war ein bisschen anstrengend, mit dem die Berge hochzufahren. Wobei auch daran gewöhnt man sich, und ich bin ja auch nicht der Raser.
Mein erstes Auto hatte 45 PS.
Ja, aber es war leichter als der Touran. Musst du
aber trotzdem, also
das, weil der Touran hat auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch um die 2 Tonnen
gewogen. Ich habe in Hunsrück hochgefahren, dann haben mich die LKWs überholt.
Ja, also ich habe jetzt 109 PS gehabt, mit ungefähr 2 Tonnen hat er gewogen. Oder 1,7, ich weiß es nicht mehr. Er war jedenfalls sehr schwer. Der Tesla, den ich jetzt habe, hat 310 PS und hat auch 2 Tonnen. Das heißt, ich habe jetzt 3-mal so viel Kraft, das merkt man schon. Aber das ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Aber wie du gesagt hast, es gibt halt keine potenten Autos. Also wer jetzt ein flottes, schnelles Auto will, da ist das Erdgasauto meines Wissens, ich weiß nicht, wie es bei den ganz neuen Fahrzeugen sieht, den Touran gibt es ja leider gar nicht mehr als Erdgasauto.
Es gibt
ja
kaum noch welche.
Da ist es halt so, wobei VW ja gesagt, sie möchten gerne mehr CNG-Autos produzieren.
Audi hat ja auch einen G-Tron.
Ja, also ich finde CNG nicht schlecht. Also wenn Verbrenner, dann würde ich wirklich sagen, dann nehmt euch ein CNG, weil das ist noch die sauberste Möglichkeit.
Und wenn ihr noch einen Biobauern in der Nähe habt.
Ja, und wenn ihr dann noch einen Biobauern in der Nähe habt, dann erst recht, weil da kann man wirklich was für die Umwelt tun. Aber auch das ist ein Verbrenner und auch das bläst halt lokal Schadstoffe aus und auch CO2 und dieses CO2, was da rausgeblasen ist, wenn es nämlich nicht vom Biobauern kommt, dann kommt es eben aus der Erdgasquelle. Das ist auch CO2, das emittiert wird. Nicht so viel wie beim Benziner, aber es wird halt auch was emittiert.
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis, der Unterschied CNG, LPG.
CNG ist Compressed Natural Gas, LPG ist Liquid, was ist
Petrol Gas.
Petrol Gas, das ist ein Rest, der entsteht bei der Raffinierung.
Genau, was früher abgefackelt wurde,
das
ist schon mal
und
sinnvoll.
Die Speicherung ist halt unterschiedlich. Also beim LPG, das kannst du einfach mehr oder weniger in den Tank schütten, da ist relativ wenig Druck drauf. Beim CNG sind tatsächlich 200 Bar, was übrigens auch dazu geführt hat, dass das ein oder andere Auto in die Luft geflogen ist, weil auch da VW wieder Mist gebaut hat.
Das ist aber ein Problem.
Ja, bitte?
Ist aber ein Bad Sometimes Problem, dass das Auto explodiert.
Richtig. Und es lag auch vor allem daran, dass es explodiert ist, dass der Mensch nicht zur Wartung gegangen ist und trotz Rückruf von VW nicht zu VW gegangen ist. Und dann das ist dann irgendwann in die Luft geflogen und dann hatte ich nämlich das Problem, dass ich an manchen Tankstellen kein CNG mehr bekommen habe, weil ich erstmal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen musste, die ich dann vom VW erst nur mit Mühe bekommen habe.
Ja, da regen sich die Leute auf, wenn sie 2 Ladekarten
aber bekommen. Das ist wirklich eine Geschichte, die muss man mal anders erzählen, aber da hat sich die VW-Werkstatt hier nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, weil ich bin schier nicht an diese Bescheinigung bekommen. Trotzdem, ich war insgesamt sehr zufrieden mit CNG, weil es einfach eine viel saubere Sache war und ich im Biogas zur Verfügung hatte.
Ja, aber gut, dann lass uns jetzt mal weiterspinnen und sagen, dann machen wir halt alles Methan aus Strom.
Ich glaube, das ist ziemlich energieintensiv, oder?
Kann ich mir vorstellen. Schauen wir mal. Also was schreiben die hier? Die Wirkungsgrade für die Umwandlung von Strom zu Gas sind noch, Fragezeichen, sehr unvorteilhaft. Also es bleibt, wir müssen ja erstmal Wasserstoff machen, da kommen wir auch gleich dann zur Brennstoffzelle.
Das kann man ja alles trotzdem machen und einfach ins Erdgasnetz einfügen.
Ja, das haben die hier auch gar nicht geschrieben. Also man kann ja so schöne Dinge mit Methan machen. Ja, also man kann damit im Winter heizen, man kann im Sommer Blockheizkraftwerke damit betreiben, zum Strom zu produzieren. Deutlich effizienter als irgendwie mit dem Auto rumzugurken. Also es ist Power to Gas ist im Moment 80% der elektrischen Energie geht ohne jeglichen Nutzen verloren, bis am Ende Methan rauskommt. Und da wir unseren ganzen Strom nicht in beliebigen Mengen zu niedrigen Preisen produzieren können, und auch klimaneutral produzieren können, sind wir leider auch von der Vollversorgung mit Biogas, mit E-Fuels weit entfernt. Wir haben, wie gesagt, auf die Flüssigkraftstoffe gehen, weil das sind noch ein paar Schritte mehr. Und dann sind es nämlich deutlich mehr als 80%, die auf der Strecke bleiben. Und wenn die Leute sagen, ja, wenn wir Strom für ein Elektroauto, ja, wenn der alte reicht, der Strom gar nicht mehr. Wir bräuchten halt ein Vielfaches, wenn wir das versuchen mit Flüssigkraftstoffen zu machen oder auch wenn wir das versuchen mit künstlichen Gaskraftstoffen zu machen.
Also für die breite Masse halte ich mal fest, ist es nichts. Aber wir haben ja immer wieder die Situation. Dass wir zu viel Strom im Netz haben, durch die Windkraft zum Beispiel.
Ja.
Und dann Windkrafträder tatsächlich abgeschaltet werden.
Nee, mach Gas raus.
Dann wäre dann nämlich die Möglichkeit zu sagen,
aber halt nicht
lasst uns doch daran dafür Gas machen und das direkt ins Gasnetz einspeisen.
Ja, wunderbar. So, wir haben ja Kavernenspeicher, das heißt, der hält ungefähr 3 Monate. Ja.
Also dafür wäre es eine super Sache.
Haben wir 3 Monate Gas in Deutschland.
Bevor wir die Räder abschalten, lassen wir uns doch lieber Gas produzieren.
Power to Gas aber auf jeden Fall im Blick behalten.
Fürs Auto in der breiten Masse.
Nee, lieber heizen im Winter. Nicht. Lieber heizen im Winter mit. Es ist viel, viel besser.
Gut.
Aber ja gut, dann gehen wir einmal wieder einen Schritt zurück vom CH4 zum H2.
Ja,
die Connoisseurs wissen genau,
wir wollten aber vorher noch über den Plug-in sprechen.
Jetzt kommt erst der Wasserstoff.
Ja, aber wir haben eigentlich ausgemacht, wir sprechen erst über den Plug-in. Ich meine, wir können...
Wir sprechen danach über den Plug-in.
Gut, dann also Wasserstoff. So, Wasserstoff ist ja eine der Alternativen, die ja ständig genannt werden.
Ja, ich warte mal. Also das mit dem Elektroauto, das wird nichts. Das Wasserstoff, also das Wasserstoffauto, da glaube ich dran, das wird ganz groß.
Gut, und da ist jetzt auch eine Batterie drin, eine große...
Nein, aber das Wasserstoffauto ist wirklich die Zukunft, hört man oft auf Diskussionen.
Da ist schon eine Batterie drin.
Ja, natürlich ist da eine Batterie drin, das wissen die Leute aber nicht. Also schauen wir uns mal den Wasserstoff an.
Ja.
Wasserstoff kann man auch aus Strom und Wasser herstellen, hatten wir ja vorhin. Also deswegen einen Schritt zurück vom CH4 ohne CO2.
Das heißt, ich mache einfach die zwei Pole rein ins Wasser und mache Strom drauf und dann geht an einem Pol
den Pluspol
und den Minuspol.
Und dann
geht an einem Wasserstoff hoch und auf der anderen Seite
Sauerstoff. Genau, wenn du ein Kupferkabel machst, funktioniert es leider nicht, weil dann löst sich leider das Kupferkabel auf. Okay. Ja, ich habe das mich auch mal probiert und dann habe ich mich am Ende gewundert, wo mein Kabel hin ist.
Hättest du auch besser in Chemie aufgepasst, ne?
Hätte ich besser, man braucht spezielle Kathoden, die sich dabei nicht auflösen.
Okay.
Kohlenstoffkathoden zum Beispiel und Anoden.
Okay.
Kathode, Anode.
Gut, also wir stellen das her und ich vermute mal, das braucht sehr viel Energie.
Es braucht nicht so viel Energie wie CH4, weil ich ja den CO2 plus H2 Prozess nicht habe. Ich habe ja quasi nur den ersten Schritt. Aber es braucht trotzdem viel Energie. Und ein Wasserstoffauto ist ja eigentlich ein Elektroauto. Nur halt, dass die mitgeführte Energie hauptsächlich in einem Wasserstofftank gespeichert wird und teilweise in einer Batterie. Also es ist quasi nur, man tauscht die Batterie gegen ein Wasserstoffsystem aus. Jetzt ist das Wasserstoffsystem aber natürlich deutlich komplexer. Also ich brauche einen Wasserstofftank. Der muss sehr, sehr, sehr dicht sein. Weil Wasserstoff ist ja nur...
Das leichteste.
Genau, ein Proton, ein Elektron in der Regel.
Sehr leicht. Geht auch durch Eisenwände durch.
Eben, das ist das Problem. Es diffundiert durch Stahl. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Stahltank nehmen und Wasserstoff reinfüllen, weil der ist relativ schnell relativ leer. Das hatte man auch bei den ersten Wasserstoffautos, wenn man die 2 Wochen hingestellt hat, war der Tank leer. Weil das halt einfach durch den Stahl, also das Ionengitter des Stahls ist zu groß, um die kleinen Wasserstoffatome, also die kleinen Wasserstoffatome können wirklich wörtlich durch das Ionengitter durchwandern. Okay. Weil es ist ja nur ein Proton, ein Elektron, in der Regel Wasserstoff und dann halt verschiedene Anzahl von Neutronen, je nachdem.
Kann man da nicht ein bisschen
Uhu-flüssige
Flasche reinmachen?
Ja, genau. Das Problem ist, auch das Uhu-Molekül oder was das auch immer das ist, ist leider viel zu groß,
um das Wasserstoff
zu... Das Uhu-Molekül. Es wird ja irgendein Molekül sein oder eine Mischung von Molekülen, aber auch die sind irgendwie so zu groß. Also brauchen wir Kevlar-umwickelte Tanks, das ist sehr aufwendig.
Und teuer.
Und teuer und schwer. Also sie sagen hier, dass dieses Tanksystem im Fahrzeug wiegt allein schon mal 100 Kilogramm. Und dann brauche ich noch die eigentliche Brennstoffzelle, die dann aus Wasserstoff und dem Luftsauerstoff, der extrem rein sein muss. Das heißt, deswegen sagt man auch mal, Wasserstoffautos filtern die Luft oder reinigen die Luft, weil sie nämlich die Luft, die sie ansaugen, quasi auf Biodefense-Mode reinigen müssen, weil es dürfen keine Verunreinigungen in die Brennstoffzelle kommen, sonst ist sie nämlich kaputt. und machen dann aus dem Luftsauerstoff, aus dem Wasserstoff Wasser. Dabei wird Energie frei, also ein Energieüberschuss, das ist elektrischer Strom, und der wird dann in eine Batterie gespeist und aus der Batterie wird dann der Motor gespeist. Also man hat eine Pufferbatterie, weil die Brennstoffzelle natürlich nicht 100 kW Leistung bringt. Also könnte man schon, aber dann wäre die Brennstoffzelle wahrscheinlich größer als das Auto. Also braucht man eine Pufferbatterie, die, das heißt, die Brennstoffzelle macht die ganze Zeit Strom, puffert das in der Batterie und in der Batterie kann ich dann abrufen. Ich brauche aber natürlich entsprechend große Batterien, um da 100 kW rausziehen zu können mit einem Elektromotor, weil wenn ich dann irgendwie eine 5 kWh Batterie habe und entlade die mit 20C, also der 20-fachen Kapazität bei 100 kW, das wird die nicht lange mitmachen. Da wird die relativ schnell in die Knie gehen. Oder klar, man kann sie natürlich so designen, die Batterie, dass sie auf hohe Entladeströme, aber dann hat sie natürlich wieder woanders Schwächen, in der Zyklenfestigkeit, in der Temperaturbeständigkeit oder in der Ladegeschwindigkeit.
Was ich übrigens noch interessant finde zum Thema Speichern von Wasserstoff, das wird ja gespeichert mit 700 Bar. Muss man sich auch mal geben, 700 Bar. Wie viel sind im Tesla-Reifen 3 Bar? Ja, nur dass man ungefähr einen Eindruck bekommt. 200 Bar bei CNG, 700 Bar bei Wasserstoff, auch das schluckt eine Menge Energie.
Ja, und man braucht diesen hohen Druck, damit man überhaupt eine signifikante Menge Wasserstoff transportieren kann. Weil die Dichte von Wasserstoff ist ja so gering. Ja. Das ist ja auch das Lustige. Also man kriegt irgendwie so auf so einen 20-Tonnen-LKW kriegt man 200 Kilogramm Wasserstoff. Ja, also 200 Kilogramm ist schon eine Menge. Da kann man ungefähr, also man braucht, die schreiben hier 1,25 Kilogramm Wasserstoff für 100 Kilometer. Das sind aber eher so 1 Kilogramm pro 100 Kilometer. Wenn man so Testberichte anschaut, jetzt vom Nexio oder vom Mercedes oder auch vom Mirai, die haben immer so die Verbräuche um ein Kilogramm. Ich habe übrigens
kürzlich einen in Stuttgart gesehen, einen Mirai.
Ja, die fahren als Clever Shuttle.
Ah, okay.
Fahren die da rum. Ist auch jetzt schön bei dem Wetter mit dem Glatteis und so. Genau, also man muss so extrem komprimieren, das ist extrem energieaufwendig. Und dann hat die Brennstoffzelle, haben wir ja gerade schon gesagt, die hat ein Leistungsproblem. Also wir können keine großen Leistungen schnell abrufen.
Deswegen Zwischenpuffern in der Batterie.
Genau, und die Zwischenpuffer in der Batterie begrenzt dann auch wieder die Leistung, die ich abrufen kann, haben wir ja gerade gesagt, wegen den Entladeströmen. Deswegen sagte ja auch damals der Herr Professor Bitsche oder Dr. Bitsche von Porsche, Entwicklungschef vom Taycan, als er bei uns war, auf die Frage Wasserstoff, hat er nur müde gelächelt und gesagt, wir brauchen Porsches. Ja. Also können wir überhaupt nichts mit anfangen. Ist völlig... Ja. Schauen wir mal auf die Energiebilanz von Wasserstoff. Also wenn wir eine Kilowattstunde Strom haben, erneuerbar erzeugt natürlich, gehen 30% für die Elektrolyse weg. Dann haben wir für Transport und Diffusion sind nochmal 5%, Kompression 10%, dann nochmal Diffusion. Von dem komprimierten Wasserstoff sind 2%, die Verstromung in der Brennstoffzelle sind 20% Verluste, B- und Entladen der Batterie 10%, Verluste des Elektromotors 10%, haben wir einen Gesamtwirkungsgrad,
denkt 30%.
Wie 30%. Also von
aber immerhin 10% besser als beim Verbrenner.
Genau, aber von der Kilowattstunde, die ich produziert habe, kommen auf der Straße noch 300 Wattstunden an.
Ja.
Ja, oder von 100 Kilowattstunden noch 30 Kilowattstunden.
Ist jetzt nicht so wahnsinnig effizient.
Ist jetzt nicht so wahnsinnig. Kann man effizientere Dinge antun mit Wasserstoff, glaube ich. Zum Beispiel CH4 draus machen ins Erdgasnetz einspeisen. Und beziehungsweise man kann auch Wasserstoff pur ins Erdgasnetz einspeisen bis zu einer gewissen Sättigung, ohne dass es zu Knallgasexplosionen kommt, wenn man sich ein Spiegelei macht. Und Gas fährt. Ding, 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 brumms. Aber sind die Eier auch schnell fertig. Also Energiebilanz, Wasserstoff, Brennstoff. Und dann hat der Wasserstoff noch ein ganz anderes Problem. Und zwar ein ganz, ganz, ganz schlimmes Problem. Nämlich, der Wasserstoff stammt nicht aus erneuerbaren Quellen.
Könnte man aber machen.
Ja.
Das wäre jetzt ein temporäres Problem.
Man ja, aber könnte derzeit, das
ja machen.
Ja, aber derzeit wird der größte Teil der Dampfreformierung, nennt sich der Prozess. Also 90% des Wasserstoffs stammen aus Dampfreformierung. Und dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffe verwendet. Was zu einer katastrophalen Klimabilanz führt. Hm. Aber klar, das Recht ist ein temporäres Problem. Das ist ein
temporäres Problem. Man könnte genau, ja sagen, also
machen wir mit genug technischem Aufwand oder halt Desertec 2.0 quasi, ja. War ja jetzt auch wieder in Diskussion,
ja.
Dass man Desertec vielleicht wieder belebt, um dann Wasserstoff zu produzieren und das hierher zu transportieren. Aber dann bitte, 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 bitte nicht in PKWs tanken.
Dann gibt es noch ein Problem, was ich kürzlich gehört habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, kannst du vielleicht sagen. Und zwar braucht man eine Tankstelle dafür, um das Auto zu betanken.
Ja.
Davon gibt es nicht viele. was auch einen guten Grund hat. Die sind nämlich schweineteuer.
2 Millionen?
Ja, 2 Millionen sogar. Ich dachte immer 1 Million.
Hier stehen 2.
2.
Also irgendwas zwischen 1 und 2.
Und ich habe mir sagen lassen, pro Stunde können maximal, weil der Druck ja immer wieder neu aufgebaut werden muss, 4 Autos betankt werden. Was heißt ja immer, ja, aber was ist, wenn ihr mit euren elektrischen Autos kommt und die Ladesäule sind voll und alle wollen nach Süden, nach Italien?
Aber das ist ja auch ein temporäres Problem.
Das ist auch ein temporäres Problem.
Kann die Tankstelle auch so bauen, dass dass die einen großen 700 Bar Tank unterm
Klar, Boden also hat. Ja, darf wobei da diffundiert halt auch einiges dann wieder. Ja.
Darf man halt nicht rauchen beim Tanken.
Ja, und also im Moment ist es, habe ich mir sagen lassen,
ja, die Tankstelle,
dass sie tatsächlich nur 4 Autos pro Stunde betanken
können. Genau, weil das heißt, wenn eine Viertelstunde dauert, bis der wieder auf Druck ist.
So, das heißt.
Also ich meine, bei den 20 Wasserstofffahrzeugen, die es im Moment in Deutschland gibt.
Das heißt, am Tesla Supercharger kannst du da deutlich mehr Autos abfertigen in der Stunde.
Ja, auch an einem Ionity Charger oder an einem Allegro. Also, das Problem ist ja auch, dass die Wasserstoffautos haben ja im Moment das gleiche Problem wie früher die Elektroautos. Also ich 2013 angefangen habe, so zusammen mit den anderen Irren, der Nino und so, war ja das größte Problem, dass jeder, der Ladesäulen hatte, Der hat ja überhaupt nicht gerechnet, dass hier jetzt jemand kommt und laden will. Die waren ja alle kaputt, weil die nie benutzt worden waren. Also das war echt, du bist da eine Ladesäule gekommen, war meistens RWE damals, weil die hatten ja damals schon das meiste aufgebaut und dann hast du die erstmal von Spinnweben befreit, hast die Klappe aufgemacht, dann sind ja erstmal irgendwie 2 Ameisenfamilien ausgezogen und dann konntest du deinen Stecker reinstecken, hast dann aber gemerkt, na, steckt noch ein Pin vom Vorgänger drin. Das heißt, du musst immer eine Pinzette dabei haben, damit du eventuell irgendwelche Dinge aus der Buchse ziehen konntest. Hast dann irgendwie so dein Werkzeugset, um Ladesäulen zu reparieren. Und das gleiche Problem haben wir heute Wasserstofftankstellen. Weil wir haben ja beim Umweltbonus, glaube ich, jetzt 20 Anträge für Brennstoffzellenfahrzeuge.
Du standst doch gerade wieder an der Wasserstoff in Hirschberg.
Ja, ja.
Da gibt es doch, glaube ich, eine Wasserstofftankstelle, oder?
Genau.
Hast du da jemals jemanden laden? Also
doch, ich habe mal 2 Autos dunkelkalt. Da stehen sie, eine Mirai und ein X35. Und weit und breit kein Mensch zu sehen und nur aufs Fahrzeug auch nicht am Tanken. Ich glaube, die hatten die da einfach nur für eine Präsentation hingestellt.
Okay.
Aber die haben natürlich das Problem, dass alle Schalter mal da jemand zum Tanken kommt an so eine Wasserstofftankstelle. Da musst du froh sein, wenn überhaupt noch Wasserstoff drin ist. Und er sich nicht in die Gegend diffundiert hat. Ich meine, das ist nicht gefährlich, weil die Diffusion so langsam läuft, dass ein Knallgasgemisch entstehen kann in der Atmosphäre. Hoffentlich. Aber oder dass das Ding überhaupt nicht funktioniert. Ja, es ist ja nicht so, dass jeden Tag ein Techniker vorbeikommt und guckt, ob das Ding funktioniert.
Nee.
Und ich schätze mal schwer, dass sie auch keine Fernwartung haben. Und die sich, ich meine, das schaffen die ja bei den Ladesäulen auch nicht, dass die Dinger sich in der Zentrale melden und sagen, hallo, ich bin kaputt. Ja, oder halt so quasi Totmannschalter, wenn sie nicht alle 30 Sekunden in der Zentrale melden, dann muss man davon ausgehen, dass sie kaputt sind. Also mit Wasserstoffauto würde mich da, glaube ich, im Moment nicht drauf verlassen. Das ist aber ja noch wieder ein bisschen Abenteuerlust, so wie früher mit dem Elektroauto. Okay, also wir haben das temporäre Problem der Dampfreformierung. Könnte man lösen, bräuchte man aber sehr viel Energie für. Moment. Also man braucht deutlich mehr Energie dafür, wie wenn man das mit dem Elektroauto machen würde. Und ich glaube, das 4-fache oder so. Schauen wir nachher nochmal. Ja.
Tja. Dann ist das
eigentlich. Also Wasserstoffauto haben keinen Bums, weniger Platz, weniger Tankmöglichkeiten.
Gut, weniger Tankmöglichkeiten, das könnte man ja ausbauen. Das
ja,
klar. War ja beim Elektroauto auch. Das ist ein temporäres Problem.
Ja.
Die Frage ist aber, kann man das wirklich ausbauen für den Preis, den das kostet?
Weil ja,
ich glaube nicht, dass die Tankstellen billiger werden, nur weil sie mehr gebaut werden.
Und lässt sich Wasserstoff mit sinnvoll Distrib verteilen? wenn ich jedes Mal 20 Tonnen LKW brauche, 200 Kilo. Das sind 20.000 Kilometer Fahrleistung, die ich in so einen LKW reinkriege an Wasserstoff. Das ist schnell weggetankt, wenn alle mit Wasserstoff fahren.
Ja.
Das heißt, wir hätten dann deutlich größer, also in einen Tanklastzug kriegt deutlich mehr Kilometer Fahrleistung in seinen Tank rein, einfach weil die Energiedichte ist zwar von Benzin und Diesel nicht so hoch wie bei Wasserstoff, dafür ist das Zeug an sich selbst viel dichter.
Ja,
es ist flüssig.
Gut.
Und muss nicht unter Druck transportiert werden. Also das ist, aber was kann man denn noch mit Wasserstoff machen?
Man könnte es ins Erdgasnetz rein.
Erdgasnetz, pfeffern. Wenn man jetzt Mobilität
zumindest denkt. Begrenzt. Wasserstoff und Mobilität. Züge?
Schiffe?
Flugzeug, will ich mir nicht sicher. Wobei die Schiffe gehen ja jetzt gerade auf Erdgas.
Ja, in Norwegen gehen sie auf Wasserstoff, weil sie da leichter den Wasserstoff rankommen.
Okay. Also die neueste AIDA ist ein Erdgas.
Schiff. Ja, aber es gibt ja die Hurtigruten wird ja umgebaut auf Wasserstoffhybridfahrzeuge, Schiffe, Fähren und die sind ja auch groß.
Durchaus.
Also die fahren ja von ganz oben über die Lofoten bis nach Oslo.
Genau.
Und halten an jedem Fjord.
Und es ist halt so, dass in manche Fjorde in Zukunft kein Schiff mehr rein darf, das Verbrenner hat. Also wo Treibstoff verbrannt wird. Das heißt, die ganzen Kreuzfahrtschiffe haben gerade das Problem, es gibt bestimmte Fjorde, da wollen sie alle rein. Wenn sie da in Zukunft rein wollen, müssen sie da tatsächlich elektrisch rein oder eben mit Wasserstoff. Aber selbst Erdgas ist dann nicht mehr erlaubt, soweit ich weiß. Und schon gar nicht Schweröl oder Marinediesel.
Ja, ich weiß auch nicht, wie man sich freiwillig auf so einen Dampfer setzen kann und zwei Wochen
verbranntes
Schweröl einatmen kann. Es bereicht das schon, wenn ich irgendwie...
Das ist eine Diskussion, die wir jetzt hier nicht führen werden. Die führen wir hier nicht,
aber ich bin ja schon, wenn ich irgendwie mit der Autofähre irgendwie auf eine Nordseeinsel fahre und dann habe ich ja schon schwarze Ringe um die Nase von den Dingen. Also das ist ja wirklich nie mehr feierlich, weil so flockt es ja aus dem Schornstein. Okay, jetzt aber zu den Hybridfahrzeugen. Mal Hybrid ist ja die Brückentechnologie.
Ja.
Ja. Die deutschen Automobilhersteller in die Zukunft katapultieren.
Hm.
Doch?
Ja, ja.
Habe ich in der Zeitung gelesen.
Ja, ja. Ich halte nichts davon. Nicht mehr.
Nicht mehr. Aber schau mal vielleicht erstmal, was es Hybride gibt. Vielleicht nochmal für unsere Stammhörer. Denke ich nicht, ich weiß noch, was ein Hybrid ist. Ja, aber wir versuchen es ja auch immer ein bisschen an Leute, weil euch brauchen wir, also unseren Stammhörern, euch brauchen wir ja jetzt nichts mehr erzählen. Ihr kennt das alles. Aber es kommen ja hoffentlich immer auch neue Leute dazu, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema befassen. Deswegen wollen wir hier nicht irgendwie in Tech-Bubble und Fachchinesisch übergehen. Also ganz kurz das Unterschied. Wir haben Mild-Hybrids, sowas wie ein Toyota Prius. Das heißt, der ist nicht an der Steckdose aufladbar, sondern der speichert halt Bremsenergie, die er zurückgewinnt
in einer
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie beim Prius und Nickel-Metall-Hydrid. Und unterstützt damit den Verbrennungsmotor. Man kann den Verbrennungsmotor ein bisschen besser in seinem idealen Bereich laufen lassen, dass er effizienter läuft. Und dann gibt es noch den Plug-in-Hybrid. Das heißt, der hat eine größere Batterie, die kann man extern an der Steckdose aufladen und die reicht dann in der Regel für Reichweiten zwischen 20 und, ich glaube, 60, 70 Kilometer beim Ioniq und beim Outlander. Sind da, glaube ich, die Reichweiten.
Man freut sich immer, wenn die an der Schnellladesäule stehen und man dringend Strom braucht und sieht, dass sie in einer Stunde 2 Kilowatt reinladen.
Wenn ihr Plug-in-Hybrid fahrt und an einer Schnellladesäule steht, dann habt ihr ganz viele Freunde.
Ja.
Es ist auch völlig sinnlos, sich mit einem Plug-in-Hybrid, also selbst wenn ihr an der Autobahnraststätte jetzt sagt, ich gehe jetzt mal schnell was essen, ihr ladet in einer halben Stunde ungefähr 3 Kilometer Strom nach an dieser Ladesäule und zahlt dafür dann 20 Euro oder so. Wenn sie nach Zeit abrechnet, auch wenn ihr nur 2 Euro zahlt, das ist völlig unsinnig, diese Ladesäule zu blockieren, weil es mich auch den Infrastrukturausbau hemmt, weil die Anbieter, die CPOs natürlich damit kein Geld verdient, wenn ihr da irgendwie mit 3,7 Kilowatt Strom nuckelt.
Aber gut,
also Schnellladesäulen sind für Fahrzeuge, die schnell laden können und nicht für Fahrzeuge, wo der Stecker passt. Aber auch da laufen die Meinungen auseinander. Wir freuen uns auf Kommentare, wenn ihr sagt, natürlich darf ich mit meinem Plug-in-Hybrid an einer Schnellladesäule laden. Und wenn du was dagegen hast, dann gut.
Machen wir Schlammcatchen.
Also Hybrid klingt ja erstmal gut, weil man hat das Beste aus beiden Welten. Ja, also ich kann im Benzinmotor oder Dieselmotor in einem effizienteren Bereich laufen lassen. Und ich kann kurze Strecken lokal emissionsfrei fahren, beim Plug-in halt ein bisschen weiter. Also, und könnte zum Beispiel meine täglichen Tankler-Strecken, wenn sie jetzt nicht so weit ist, elektrisch abdecken. Und wenn ich in Urlaub fahren will, zweimal im Jahr, kann ich dann mit dem Verbrennungsmotor fahren.
Also ich muss ehrlich sagen, als damals der i3 mit dem
Range Extender
kam, habe ich gedacht,
so kein Plug-in-Hybrid.
Ja. Ja, aber es ist ein Hybrid. Man kann ihn nicht aufladen.
Natürlich können wir ihn
aufladen. An der Steckdose?
Natürlich.
Achso, ja, logisch, klar. Ja. Entschuldigung. Ja. Habe ich gedacht, als es damals kam, eigentlich ist es doch nicht schlecht. Wenn mir die Batterie nicht reicht, dann springt halt der Motor an und dann komme ich weiter.
Ja.
Ist doch eigentlich eine coole Sache. So ganz am Anfang. Und als ich dann länger drüber nachgedacht hat, so ein halbes Jahr drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht.
Mehr Ladesäulen gab.
Habe ich gedacht. Naja, aber irgendwie ist es auch blöd, dass du jedes Mal diesen Motor mitschleppen musst. Und außerdem ist es blöd, dass du diesen Motor auch warten musst. Du brauchst wieder einen Ölfilter, du brauchst wieder dies, du brauchst wieder das. Du hast wieder einen Auspuff, der rosten kann. Sprich, du hast die ganzen Nachteile, die du vom Verbrenner hast, hast du da auch.
Beim i3 ist es aber noch nicht so schlimm, weil du eine relativ kleine Maschine hast. Du hast ja irgendwie nur so eine 800 Kubik Motorradmotor ist da drin. Wenn du jetzt aber ein großes System hast, also eine E350e oder ein S500e oder ein Audi A3 e-tron, das heißt, du hast da potente Benzinmotoren drin oder Dieselmotoren drin sitzen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich pendel meine tägliche Strecke und fahre halt irgendwie dreimal im Jahr eine Langstrecke, dann fährt man halt für dreimal im Jahr eine Langstrecke zu fahren,
ständig
220 Arbeitstage einen Motor spazieren.
Ja. Macht irgendwie keinen großen Sinn.
Nein, es ergibt auch keinen Sinn.
Natürlich haben viele, ich hatte die Diskussion mit einem guten Freund, der gesagt hat, ja, ich überlege, ich will mir ein Ioniq kaufen. Und da gibt es ja drei verschiedene Versionen. Es gibt die batterieelektrische, es gibt den Hybrid und es gibt den Benziner.
Nein, es gibt den Plug-in-Hybrid, den Mild-Hybrid und den Elektro.
Okay, Jerome, welchen soll ich denn nehmen? Und ich habe ihm sofort gesagt, nimm Batterie. Er hat nicht die Batterie genommen, sondern er hat den Hybrid genommen. Weil er gesagt hat, naja, aber wenn ich längere Strecken fahren muss, dann ist es doch super, wenn ich da den Motor habe. Er hat gesagt, ja, wenn du meinst, ich meine das nicht. Ja.
So. Vor allem mit dem Ioniq
Elektro. Aber so geht es halt vielen, die halt umsteigen vom Benziner zur der Batterie. Und ich verstehe es ein Stück weit auch, weil man die Erfahrung einfach noch nicht gemacht hat, zu sagen, naja, ich will aber doch irgendwie noch so die Sicherheit haben, dass ich auch ankomme, wo ich hin will. Ja? Ich kann es verstehen. Aber wenn man dann selber elektrisch fährt, es gab ganz wenige Situationen in meiner Elektroauto. Es gab jetzt eine Situation, ich musste dringend auf eine Beerdigung jetzt am Samstag von einem Freund. Und sind wir wieder da bei dem Thema. Und ich musste da nach Laichingen, oben auf der Schwäbischen Alb. Von hier aus bin ich losgefahren und ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte über 90%, ich hatte dann nur 84%. Das heißt, ich musste dringend nochmal zwischenladen. Hatte aber auch Zeitstress und habe gedacht, naja, kein Problem, in Tübingen gibt es ein Kaufland, da haust du mal eben Chademo rein, eine Viertelstunde und dann reicht's. So, und dann stand da eben ein Plug-in-Hybrid und hat eben diese Chademo belegt. So dass ich also auf 11 kW umsteigen musste, also auf Typ 2 und naja, da kommt halt nichts. Also kommt halt nicht viel, jedenfalls nicht, wenn du es eilig hast. Ich habe dann 10 Minuten, Viertelstunde da geladen, so wie es auch ursprünglich, und dann war es dann schon eng. Da musste ich schon aufpassen, auch durch die Kälte und die Winterreifen, bergauf und so, das hat alles geschluckt. Ich habe es dann auch wieder zurückgeschafft, aber da ging mir dann schon ein bisschen die Düse.
Aber es ist ja nur ein Bad Sometimes.
Das ist ab und zu und das ist tatsächlich bei mir sehr, sehr selten vorgekommen, weil normalerweise plane ich das alles recht gut und dann weiß ich, am nächsten Tag brauche ich so und so viel Strom und ne, Plan B. Hat man dann auch immer im Hinterkopf. Aber manchmal gibt es halt Dinge, die sind nicht so ganz vorhersehbar. Nämlich zum Beispiel, dass morgens um 9 schon am Lader vom Kaufland da schon wieder so einer ewig lang hängt. Kann aber natürlich passieren. Ich kann dann schon verstehen, wenn jemand sagt, der schon immer Benziner gefahren ist, na, das ist mir zu riskant. Und die kaufen sich dann ein Hybrid. Bereuen das dann meistens relativ schnell?
Ja, Hybride werden meistens noch einmal gekauft.
Also ja. Plug-in-Hybride. Ja. Bereuen es dann ziemlich schnell, weil immer dann, wenn der Motor anspringt, dann hört halt einfach der Spaß beim Fahren auf. Ja? Das ist dann einfach dann vorbei und das will natürlich keiner. Und man merkt ja auch relativ schnell, dass eben, wenn man so wie ich 300 Kilometer im Akku hat oder im Winter 250, 230, keine Ahnung, dass es völlig ausreichend ist für die allermeisten Zwecke, die man so im täglichen Leben hat. Und insofern steigen die dann relativ schnell um. Trotzdem verkaufen sich ja die Hybride nicht schlecht, ne, Jana?
Nö, die verkaufen sich nicht gut. Ja, also.
Nicht schlecht.
Ja, aber
unterm Strich,
die Elektroautos verkaufen sich ein bisschen besser. Und vor allem, wenn man auf den Umweltbonus schaut, der ein bisschen ehrlicher ist als die Zulassungszahlen, weil mich ja wenn ich jetzt ein Auto auf mich selber zulasse als Hersteller, taucht das auch in der Statistik auf. Ich kann aber keinen Umweltbonus beantragen für ein Auto, was ich selber hergestellt habe. Und dann zeigt sich nämlich, dass die Umweltbonusanträge für Elektroautos ungefähr 80% höher sind als die für Plug-in-Hybride. Also haben wir beim Plug-in-Hybrid-Markt einen hohen Anteil von Eigenzulassungen oder Leuten, die nicht wissen, dass sie da einen Antrag stellen können.
Okay.
Weil die anderen Ausschlussfaktoren, Preis über 60.000 Euro und Landes- oder Bundesbehörde, kann die Differenz nicht ausmachen. Aber zurück zum Hybrid. Also ich habe lange über das Thema Hybrid nachgedacht und bin auch schon auf Plug-in-Hybride gefahren. Und mir fallen zwei Use Cases ein für ein Plug-in-Hybrid. Das ist ein, wie wir ihn auf der Arbeit benutzen. Wir haben Poolfahrzeuge, das ist ein Audi A3 e-tron. Wir sind viel in Stuttgart unterwegs. Fährt das Ding elektrisch, falls der Kollege oder die Kollegin, die ihn vorher hatte, dran gedacht hat, ihn auch wieder anzustöpseln und nicht nur das Kabel vors Auto gelegt hat, in der Hoffnung, dass es dann
durch Geister.
Ich weiß ja auch nicht, wie die tanken, ob die irgendwie das Auto 200 Meter vor die Tankstelle stellen und dann irgendwie der Zapfsäule dann in die Luft rumwinken, hoffen, dass Benzin ankommt. Also gut, wenn die Leute Induktionstanken an der mit Benzin. Wenn sie der Kolleginnen und Kollegen dran gedacht haben, das Fahrzeug aufzuladen, kannst du in Stuttgart und nach Leinfelden zur Messe und so kannst du elektrisch fahren. Esslingen und zurück reicht schon nicht.
Ja.
Also dann geht, ein Degerloch geht dann der Benzinmotor an auf dem Rückweg. Ich habe es schon ausprobiert. Aber die Autos, wir sind ja ein Flächenland und wir sind natürlich auch im ganzen Bundesland unterwegs. Das heißt, du musst auch mal an Bodensee fahren oder du musst mal an eine Heilbronn fahren und so weiter und so fort. Und dann ist halt für Poolfahrzeug, was halt auch einfach bedienbar ist, ne? Also wenn es schon scheitert, das eine Ladestation am Dienstort aufzuladen, glaube ich nicht, dass sie das schaffen, öffentlich aufzuladen. Und natürlich können wir nicht als Poolfahrzeug, als Landesregierung Teslas anschaffen.
Schade, ne?
Schade. Aber man kann ja auch mit dem eigenen Fahrzeug fahren. Nutzung privater PKW aus triftigem Grund. Da gibt es schon immer den einen oder anderen triftigen Grund, warum man dann mit dem eigenen Auto fährt. Ist es natürlich vollkommen sinnvoller Anwendungsfall für so ein Plug-in-Hybrid. Also sinnvoll ist auch noch, wenn ich in der Woche so 10, 15, 20 Kilometer Pendelstrecke habe zur Arbeit und am Wochenende freitagsabends dann zur Family-Fernbeziehung irgendwas 800 Kilometer nach Hamburg pendel und Sonntagabend wieder zurück. Ja, ist schon gut für die Work-Life-Balance, aber gut für gutes Einsatzszenario für ein Plug-in-Hybrid. Sonst fallen mir nicht viele Anwendungsbereiche ein und man muss halt auch sagen, dass es schon strange ist, wenn man Autos mit E-Kennzeichen sieht, die vier fette Auspuffrohre hinten raus haben. Ja, also da denkst du ja auch so, ja, und die vom Supermarktparkplatz fahren und dabei das Viertel zusammenbrüllen, wo du genau ist, na okay, die Karre hat noch nie eine Steckdose gesehen.
Mhm.
Und man sieht ja oft, also jetzt mal abgesehen vom Audi A3 e-tron, der ja nicht die Wurst vom Brot zieht und sich die anderen Plug-in-Hybride E350, EC, BMW 330, XEE, was weiß ich was, S500e und so weiter, Porsche Cayenne, Panamera, da ist das Plug-in auch nicht, um elektrisch auf die Arbeit zu fahren, sondern ist das Plug-in, um mit Ampel ein bisschen schneller losfahren zu können, wenn man ganz ehrlich ist.
Und für die Bilanz des Herstellers, der damit wieder eine etwas bessere CO2-Bilanz sich ausweisen kann.
Ja. Es gab heiße Diskussionen auf Twitter, auf meinen Tweet, wo der Urs dann geantwortet hat und mir nochmal den Link geschickt hat, zum Thema Hybrid. Holger Wolf hat damit diskutiert, Michael von Hohenhorst. Ich sage jetzt einfach mal die Namen so im Radio, im Podcast, weil die stehen ja auch im Internet. Die jetzt sagen, ja, in vielen Fällen halten sie Hybridtechnik für sinnvoll, sagt jetzt einer. Also zwei ist für mich nicht viele. Sonst fällt mir wirklich keiner ein.
Ich überlege auch die ganze Zeit.
Weil wer jeden Tag 600 Kilometer runterrockt, der kauft sich kein Plug-in-Hybrid, weil er mich dann jeden Tag 600 Kilometer in der Batterie spazieren fährt, die er nicht braucht. Ja. Und es hat sich auch gezeigt, dass der Verbrauch von einem vergleichbaren Plug-in-Hybrid zum Verbrenner, wenn die Batterie leer ist, höher ist. Haben sich auch schon die Fahrerinnen und Fahrer der Bundesministerien über ihre Autos beschwert, die jetzt mit Plug-in-Hybriden rumfahren. Genau, sie sehen selten eine Steckdose unter Umständen, dann gab es hier noch Diskussionen CO2, ne? Natürlich, wenn ich jetzt natürlich, du oder ich einen Tesla haben, wir fahren natürlich eine ganze Woche eine Batterie spazieren, die wir nicht brauchen, die wir nur am Wochenende brauchen. Ja. Und da halt nur einen großen CO2.
Wobei unsere Batterie ja noch relativ kleiner ist.
Ja gut, aber eine 70 Kilowattstunden Batterie ist halt schon was anderes als eine 7 Kilowattstunden Batterie, eine Plug-in-Hybrid.
Ja. Aber auch nochmal was anderes als eine 100 Kilowattstunden Batterie.
Aber was anderes als eine 100 Kilowattstunden.
Das ist nämlich auch so eine Diskussion,
die gerne geführt 65. wird.
Also ich verstehe ehrlich gesagt, also je mehr ich mit meinem Auto fahre, desto weniger verstehe ich die großen Akkus. Ich habe einen 60er, manchmal wünsche ich mir einen 75er, das gebe ich gerne zu, aber mehr, finde ich, braucht man
nicht. Es kommt drauf an, wie viel du fährst. Wenn du täglich wirklich 600 Kilometer runterrockst, dann hast du einen 60er und 70er
keinen Spaß mehr. Muss gut, machen. Bei Tesla fahren gibt es einige, die das machen, aber auch jetzt nicht wahnsinnig viel. Da verstehe ich es auch. Aber jemand, der einen normalen Use Case hat, der, was weiß ich, 40, 50 Kilometer zur Arbeit fahren muss jeden Tag und dreimal im Jahr nach Süditalien fährt oder nach Oslo fährt in Urlaub, Entschuldigung, da braucht man keinen 100 kWh Akku.
Aber der, boah, der lädt so schnell und so lang, so schnell.
Aber nicht so schnell. Ja, vor allen Dingen der e-tron, der wird ja noch, also der lädt ja noch länger, noch schneller als die Teslas. Das ist ja, da hängt ja die Teslas echt übel ab.
Ja.
Also der lädt 150 kW und ist, glaube ich, irgendwie bei 80% ist er noch 100 kW und so. Mal gucken, wie lange die e-tron-Batterien das aushalten.
Ja.
Also die, nicht jetzt den A3 e-tron, sondern den elektrischen SUV von Audi, der sich ja leider noch mal verzögert. Softwareproblem. Hieß es heute bei electric.net.
Okay.
Genau, also wir haben schon gesagt, Problem ist natürlich zwei Welten, die Vorteile, aber halt natürlich auch die zwei Nachteile der zwei Welten. Ich hab weiter den Wartungsaufwand eines Verbrennungsmotors oder eines thermischen Antriebs und damit auch die Kosten. Vor allen Dingen, wenn ich viel elektrisch fahre und wenig mit dem thermischen Motor, geht der halt auch irgendwann mal futsche oder kriegt halt Schäden vom Nichtnutzen. Weiß nicht, ob das der Audi auch hat, weil so lange bin ich nie elektrisch gefahren, aber der Ampera zum Beispiel, der erste, war ja auch ein, ich sag's jetzt einfach, Plug-in-Hybrid.
Der konnte, glaube ich, 40 Kilometer.
70.
70,
oder? 70, ja, genau. Der Streit, ob es ein Plug-in-Hybrid und ein Rex war, so Definitionssache. Aber der hatte einen Notlauf. Also der ist immer, alle, der hat einen Intervall gehabt, wo der immer den Benzinmotor zuschaltet hat, auch wenn der Akku voll war, weil er gesagt hat, der Motor muss laufen, weil sonst kriegt der Standschäden. Wegen Öl und so absetzen und so weiter und so fort. Ja, und Hybride, schreiben die zwei Autoren hier noch, haben noch einen kleinen Nachteil, weil sie setzen in Bezug auf die Batteriepreise und Ladeinfrastruktur nicht die gleichen Marktkräfte im Gang, wie es bei reinen Elektrofahrzeugen der Fall ist. Und kann so die Entwicklung um mehrere Jahre verzögern. Den meisten Autoherstellern hingegen gefällt dieser Umweg, da sie weiterhin ihre Verbrennungsmotoren verkaufen können.
Ja,
klar. Genau, also ich heiße, ich habe keine Skalierungseffekte bei der Batterie, weil ich halt einfach nicht so viele Batterien brauche, wenn ich Hybride mache. Ja, und die Technik wird komplizierter und was da alles kaputt gehen kann. Und ich meine, das was da alles kaputt gehen kann, sind jetzt normalerweise, wenn man sich Neuwagen kauft oder halt jetzt Geschäftswagen, ist das eigentlich nie ein Thema, weil man die Wagen ja eben meistens nicht länger behält als die Garantie. Ja, oder dann eine Anschlussgarantie hat oder in den ersten 3 Jahren eh nichts passiert, weil so lange halten sie dann doch. Aber so ein Auto ist ja in der Regel 10, 15 Jahre auf der Straße und die gehen ja dann von Hand zu Hand, Gebrauchtwagen. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich habe so einen Audi A3 e-tron, der irgendwie 10 Jahre alt ist, dann will ich halt nicht wissen, was die Batterie noch leistet und wenn ich da irgendwie einen großen Fehler im System habe, was das dann kostet.
Ja.
Und ich hätte die sowieso in den normalen Wartungskosten noch habe. Ich habe einen größeren Bremsenverschleiß als beim Elektroauto, weil einfach technisch bedingt die Rekuperation nicht so stark sein kann wie beim Elektroauto, weil die Batterie zu klein ist, um die großen Leistungen aufnehmen zu können. Das merkt man bei dem e-tron sehr, sehr, sehr stark. Also die Rekuperation ist völlig nutzlos bei der Karre. Also die reicht tatsächlich nur, also wenn man jetzt irgendwie, Staatsministerium ist ja auf Halbhöhenlage, wenn man dann runterfährt irgendwie ins Tal mit leerer Batterie und quasi den ganzen Berg runter rekuperiert bis in die Innenstadt, dann reicht das zum Anfahren und ein paar hundert Meter fahren und dann ist das Ding wieder leer. Also das krass. Ist, also wenn es ein paar hundert Meter sind.
Ich kann sagen, also bei meinem, wir haben hier einen Höhenunterschied von oben hier runter ins Tal nach Horb, haben wir einen Höhenunterschied von ziemlich genau 100 Metern. Und da rekuperiere ich tatsächlich 0,5 Kilowattstunden auf diese 100 Meter Höhenunterschied. Das ist schon ordentlich.
Ja, da sind die meisten Plug-in-Hybride weit von entfernt.
Gut, also sind wir uns einig, auch Plug-in ist jetzt nicht wirklich die Alternative für die Zukunft. So, dann bleibt
dauerhaft.
Dauerhaft.
Ja.
Ja. Und dann bleibt. Und
Brückentechnologie, muss man sagen, sind wir ja schon drüber oder?
Wahrscheinlich eher drüber.
Ja.
Das heißt, jetzt bleibt nur noch eins, was wir besprechen müssen, und das ist
zu Fuß gehen.
Die Frage, ja, zu Fuß gehen wäre eine Möglichkeit oder mit dem Fahrrad fahren oder wir steigen um aufs Elektroauto. So, und jetzt ist natürlich beim Elektroauto auch nicht alles gut und toll, aber es scheint mir zumindest die beste Alternative zu sein zu dem, was wir bisher gehabt haben.
Ja, also es ist halt zum Beispiel erstmal auf der Seite der Energiebilanz natürlich ganz klar die Nase vorne, weil ich keine Umwandlungsschritte mehr drin habe, sondern quasi Stromerzeugung, Batterie, Inverter, Motor.
Fertig.
Da, ich habe halt das Problem, dass ich die Erzeugung an den Verbrauch koppeln muss. Also ich muss das Batterieauto aufladen, wenn der Strom erzeugt wird. Technik ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Also wir haben eine Traktionsbatterie, wir haben ein Batteriemanagementsystem, dann haben wir eine Motorsteuerung mit den Werter und dann haben wir einen Elektromotor.
Motor und darum die Karosserie.
Genau.
Also das ist so einfach, das sieht man ja auch daran, dass ja tatsächlich unheimlich viele neue Autobauer auf dem Markt erscheinen. Also früher gab es was weiß ich, Ford, VW, Opel, Mercedes, Porsche und so weiter. Und diese Hersteller, die sind ja seit rund 100 Jahren auf dem Markt. Und es kam nichts Neues dazu. So, über viele, viele Jahrzehnte. Jetzt plötzlich schießen überall neue Automobilhersteller aus dem Boden. Warum? Weil eben Elektromotor oder Elektroautos deutlich leichter zu fertigen und zu bauen sind als so ein Verbrenner.
Ja, der Verbrenner ist ja im Prinzip nicht so schwer zu bauen. Da gibt es ja auch Bausätze bei Kosmos.
Aber der Motor.
Ja, der Motor, ja, das Drumherum ist halt schwer, ne? Also Abgasreinigung, Motorsteuerung.
Und der Motor selber ist auch nicht leicht zu bauen.
Ja, die Motoren, die sie heute bauen, nicht. Aber so vom Prinzip her ist ein Verbrennungsmotor doch relativ einfach.
Ja, aber verglichen mit dem Elektromotor nicht.
Ja.
So. Ja. Da brauchst du ja nur, das wird ja mal aufgeführt, wie viele Teile braucht ein Benziner, wie viele Teile braucht ein Elektromotor. Daran sieht man es ja sehr, sehr, sehr signifikant. So. Aber dass sie eben einfacher zu bauen sind, das sieht man daran eben, dass neue Hersteller auf den Markt kommen. Sonosion zum Beispiel ist einer davon. Die Post, ja, baut ihre eigene. Übrigens, ich bin kürzlich über die Alp gefahren und dann bin ich an einem Depot der Post vorbeigefahren und was haben meine erfreuten Augen gesehen? Ein Elektrotransporter neben den anderen. Also bestimmt 10, 15 Stück nebeneinander.
Ja,
und überall sind die oben auf der Alpfläche rumgefahren. Mir kamen also 3 oder 4 entgegen. Toll.
Sehr, sehr
schön. Fand ich sehr schön. So.
Und ich habe in Stuttgart habe ich den E-Crafter gesehen von VW.
Oh.
Der fährt da rum für GLS.
Okay,
schön. Also nicht für die Bank, sondern für das Logistikunternehmen.
So, dann muss man sich aber natürlich auch die Energiebilanz des Elektroautos anschauen.
Eine Kilowattstunde geben wir rein. Was
kommt
am Ende raus?
Ziemlich viel. Also.
Was schauen wir erstmal auf was
verloren geht. Was weggeht, ja. Also Laden der Batterie, 10% Ladeverluste. Gut, das kennen wir.
Übertragungsverluste hast du
vergessen. Ja, dann Übertragungsverluste 8%, das Entladen der Batterie 4%, 10% Elektromotor, wobei da gibt es auch welche, die brauchen nur 5% Verluste.
Ja, Leistungselektronik ist ja vorher noch, sind 3%.
Genau.
Lichtbordelektronik, Computerklimatisierung, Wärmepumpe sind 5%.
Genau.
Bleiben unter dem Strich
70%.
70%, 2,5 mal mehr als bei der Brennstoffzelle.
Wir erinnern uns, beim Verbrenner 20%.
2,2 Drittel mal mehr.
So, 70%. Wobei ich mich jetzt aber auch frage, doch Übertragungsverluste im Stromnetz sind mit drin. Gut,
genau.
8%, weil ich habe mich gerade gefragt, ob die auch mit drin sind. Da ist ja auch ordentlich Verlust. So, aber auch nur dann, wenn ich die benutze. Es kann ja auch sein, dass ich Solarzellen auf dem Dach habe, dann habe ich diese Übertragungsverluste eben nicht. Dann kann man diese 8% nochmal oben draufsetzen, dann sind wir bei 78%.
Ja gut, aber wenn ich eine Ölquelle im Garten habe, dann habe ich auch
keine Transportkosten. Ja, aber die hat ja niemand, die Ölquelle im Garten.
Und wenn ich einen Elektrolysateur im Garten habe.
Ja, wenn. Hast du aber nicht. Aber Solarzellen hast haben
du doch nicht, was ich in meinem Garten habe.
Ich weiß, dass du da einen Bus hast, der nicht fährt.
Doch, wenn man schießt.
Der war böse, der Blick gerade. So, also, da sind wir bei 70%.
Das ist halt nicht so ein Tesla-Wix, sage ich. Ne? Du Tesla-Wix ist ja fertig.
70%, das ist schon beachtlich und das ist schon eine Menge, zumindest verglichen mit den anderen. Natürlich immer noch Verluste von 30%, werden die Nörgler sagen.
Dann find was Besseres.
So. Und insofern eigentlich eine gute Sache. Aber man muss ehrlich bleiben und ehrlich sein. Es gibt ja sicher auch Nachteile beim Elektroauto.
Ja, eben.
Seltene Erden.
Wenn du da deinen Kohlestrom reintankst, ja, dann ist mein Diesel nämlich viel sauberer als wie deiner.
Hast du auch 100% Kohlestrom?
Ja, ich bin zu Braunstrom gewechselt. Es ist sogar nur Braunkohle.
Ja.
Ja, ja.
Reine Braunkohle.
Riecht ein bisschen nach
Wald. Sehr natürliche.
Ja, hat so einen leichten Waldgeruch aus der Steckdose. Ja. Das kommt vom Hambacher Forst. Das ist ja alles frisch abgeholzt und dann ist es diesen frischen, schönen Holzgeruch aus der Steckdose. Das ist total schön. man kriegt bestenfalls, schlechtestenfalls, müsste man sagen, kriegt man in Deutschland den Strommix.
Der aber immerhin bei 38% regenerativ ist, ne?
Wenn ich mich richtig
2017, erinnere. 2018 war es.
2018 gibt es noch keine
Zahlen. 2017 waren es 38%.
Genau, aber Moment, ich muss gerade versuchen. Es geht nichts über eine gute Vorbereitung. Heute sind wir echt mal gut vorbereitet. Wirklich. Und jetzt muss ich trotzdem was schauen. Was erzähl doch mal einfach weiter.
Was guckst du denn gerade?
Erzähl einfach mal weiter.
Ja, was soll ich denn erzählen?
Ja, weiß ich nicht, du hast es doch auch gelesen. Was gibt's hier überhaupt? Achso, ja, genau.
Ja, ich habe ja schon mal seltene Erden gesagt.
Ja, ja, dann erzähl also doch mal was zu seltenen Erden.
Seltene Erden, ne? Die Batterie ist ja voll mit seltenen Erden. Kriegt man ja da in den Kopf geschlagen. Das ist natürlich Quatsch. Wobei Kobalt zum Beispiel einer der Stoffe ist, die gerne aufgeführt werden, weil sie halt unter furchtbaren Verhältnissen abgebaut werden. Aber das wird ja immer weniger in der Batterieproduktion. Also man versucht ja auf Kobalt möglichst zu verzichten.
Gut, dass Öl im Niger-Delta von gewerkschaftlich organisierten
Arbeitern selbstverständlich abgebaut wird.
Unter höchsten.
Ja, aber das ist dann wieder was anderes. Ne?
Ja,
das nervt manchmal in Diskussionen, dass...
Ja. Aber Kobalt ist per Definition auch keine seltene.
So bei. Und vor allen Dingen Kobalt gibt es auch im Verbrennermotor.
Ja. Ja, Kobalt ist auch in Wandfarbe. Also in blauen Farben ist auch Kobalt drin. Ja. Also Kobalt ist ein völlig alltäglicher Stoff, den wir in allen unseren Produkten, also in vielen Produkten verwenden.
Ja.
Das wissen wir meistens gar nicht. Der Vorteil ist, wenn wir ihn in einer Batterie verwenden von einem Elektroauto, könnten wir ihn sogar recyceln. Das können wir mit den anderen Kobalt. Und wie gesagt, sehr wenig.
So, dann was bleibt aber noch auch,
Neodym im Motor.
Ja. Was aber auch oft gesagt wird, ein häufiges Argument gegen das Elektroauto sind der Mangel an Lademöglichkeiten. Wie schaut es denn da im Moment aus, liebe Jana? Ich finde, es hat sich deutlich verbessert in den letzten Jahren. Gerade in den letzten, sage ich mal, 18 Monaten, seit ich mein Auto fahre, mein voll elektrisches, großes Auto, hat sich, was die Lademöglichkeiten betrifft, einiges getan. Also jetzt hier in der Nachbargemeinde in Sulz, wo ich arbeite, haben sie jetzt gerade mal eben 8 Ladesäulen überall aufgestellt.
Ja,
also da tut sich jetzt wirklich eine Menge.
Also für die meisten ist dieses Destination Charging überhaupt gar kein so wichtiges Thema, weil die meisten, die heute ein Elektroauto kaufen, haben die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Ja, sind ja wenig so irre und sagen, ich habe keine Steckdose daheim, ich kaufe mal ein Elektroauto. Sondern sind wirklich wahrscheinlich über 90%, die eine Möglichkeit haben, daheim zu laden. Also ist das gar kein so drängendes Problem. Deswegen ist es nett, wenn ich halt irgendwo hinfahre und mein Auto aufladen kann oder wenn ich auch mal eine weitere Strecke fahre. Und während meiner Erledigung, also jetzt, wenn du jetzt von Horb nach Stuttgart fährst und dann steckst du dein Auto halt an die Ladesäule und dann ist es halt voll und dann fährst du wieder heim und hast halt genug Strom und das wird auch mit einer Zoe funktionieren, das wird mit dem Smart funktionieren, weil es sind 60 Kilometer nach Stuttgart, da kommst du am tiefsten Winter mit dem Smart.
Also eine der Ladesäulen, der 8 Ladesäulen in Sulz sind genau auf dem Parkplatz gebaut worden, direkt vor meiner Schule, also da, wo ich sowieso immer parke. Da könnte ich dann laden.
Ja, ist doch super. Also, ja,
es tut sich was.
Genau, es tut sich was. Und wichtiger ist ja viel mehr das Schnellladenetz, also dass ich an den Autobahnen schnell laden kann. Und früher war es so, ich habe wirklich an jeder Ladesäule geladen, an der ich vorbeigekommen bin mit meinem Renault. Und habe dieses Verhalten auch lange Zeit beibehalten bei dem Tesla, weil ich halt einfach an jeder Ladesäule laden musste, an der ich vorbeigekommen bin. Und inzwischen ist so, man fährt an so vielen Ladesäulen vorbei, wo man gar nicht mehr lädt. Also, oder man kann sich aussuchen, lade ich hier, das ist ein NBW, die kosten Euro im Moment oder 2 Euro, oder fahre ich weiter zu Ionity, da muss ich irgendwie im Handy rumtippen, dann kostet mich das irgendwie einen Monatslohn, oder fahre ich weiter zum Supercharger, oder lade ich bei Ionity, wo ich mehr Leistung kriege, das aber ein bisschen teurer ist, oder lade ich bei Fastnet oder bei Allego, oder lade ich jetzt, oder teilweise, dass auf einem Rasthof mehrere Anbieter stehen. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade gelesen, ich glaube 95% der Tank- und Rastanlagen haben inzwischen eine Schnellladestation.
Also ich sehe eigentlich an jeder Tank- und Rastanlage
irgendwo eine Ladestation. An der A4 gibt es noch ein paar. Also an der A4 bin ich mal lang gefahren, da gab es nichts im Sommer.
Aber das wird sich auch ändern,
denke ich. Und vor allem das Schöne ist, die meisten haben für 50 Pfennig nachgedacht, als sie angefangen haben, Ladeinfrastruktur zu bauen, indem sie hingegangen sind und skalierbar gebaut haben. Also direkt ein Mittelspannungstravo hingestellt haben, sodass, wenn sie merken, die Ladesäule ist ständig besetzt oder die ist in den Stoßzeiten immer besetzt, dass man einfach eine zweite dazustellen kann, ohne jetzt neue Erdarbeiten zu machen, sondern einfach irgendwie, man nimmt die Bodenbelag weg Holst Kabel raus, betoniert die Säule rein und fertig ist der Lack. Also es ist schnell skalierbar. Es ist gute Abdeckung in Deutschland, auch in den Nachbarländern. Italien kommt inzwischen auch langsam nach. Da kann man sich auch langsam auch mal mit CCS reintrauen. Also zumindest Südtirol ist kein Problem und es gibt jetzt auch langsam Korridore nach unten. Also eigentlich ist es kein Problem. Aber ich wollte nochmal zurück zum Strom kommen. Weil ja immer sagen, wenn Diesel ist viel sauberer als ein Elektroauto. Das lässt sich ja einfach rausfinden, weil wir haben ja vorhin gesagt, wir wissen bei den leichten, schweren Kohlenwasserstoffen, weiß man ganz genau, wenn ich die verbrenne, entstehen pro Kilo so und so viel Kilo CO2. Das waren diese 2,93 bzw. 2,62 Kilogramm. Und ich weiß aber auch, wenn ich den deutschen Strommix tank, wie viel CO2-Äquivalent entstanden ist, als diese Kilowattstunde Strom produziert wurde. Das gibt das Umweltbundesamt immer so. Mit einem knappen halben Jahr Verzögerung geben die das bekannt. Also die dauert halt immer, bis die Dinge ausgewertet sind. Schauen wir nochmal auf den E-Golf. E-Golf verbraucht laut Spritmonitor 16,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und 2017 hatten wir 489 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Zwei Jahre vorher waren es noch 535, also über 40 Gramm mehr pro Kilowattstunde. Also der Strom wird sauberer. Und dann komme ich auf 8,137 Kilogramm, also gut 8 Kilogramm CO2 auf 100 Kilometer mit einem E-Golf, mit Strommix. Beim Diesel?
Also mit dem Strom, der aus der Steckdose kommt.
Der, genau, so. wenn ich einen Feuchten auf den gebe, wo mein Strom herkommt, genau. Und beim ganz normalen Anbieter bin und den ganz normalen Strommix bekomme. Also die 35% Ökostrom und dann 27% Kohlestrom, dann haben wir es doch sogar hier irgendwo drin. Und jetzt 2035, 2017... 24% Braunkohle, 15% Steinkohle, 9% Gas als fossile und 13% Kernenergie. Genau, damit habe ich dann diese CO2-Emission von 8 Kilogramm auf 100 Kilometer. Ein Golf Diesel braucht laut Spritmonitor in der vergleichbaren Leistungsklasse 5,56 Liter auf 100 Kilometer, also gut 5,5 Liter, sind dann 14,7 Kilogramm CO2, das ist also fast doppelt so viel. Bei Benziner sieht es noch schlimmer aus, weil Benziner nicht so viel Energie gehabt, muss mehr Benzin verbrennen für die gleiche Leistung. Und also 7,3 Liter Verbrauch wären dann 17 Kilogramm CO2, also mehr als doppelt so viel.
So.
Also Thema CO2-Diskussion beim Betrieb des Fahrzeugs, denke ich, hat sich jetzt erledigt. Braucht man, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Kann man auch gerne jedem diese Zahl an den Kopf werfen. Jetzt kommen aber wieder die um die Ecke. Ja, aber in der Schweden-Studie stand ja 17 Tonnen CO2 für einen Tesla-Akku.
Ja.
Der Witz ist ja, stand ja überhaupt gar nicht in der Schweden-Studie drin. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen.
Prost.
Ja, ich habe irgendwas im Hals.
Ja, du musst mehr trinken.
Ja, weniger reden.
Deswegen genau, mehr trinken.
Deswegen machen wir auch die nächsten Interviews. Also, und ich kann ja auch, beim Strom habe ich ja die Wahl, meinen Anbieter zu wechseln und zu sagen, ja, ich gehe jetzt zu EWS oder zu Greenpeace Energy oder zu einem Bürgerwerk.
Dann sagen die Leute aber, ja, aber du kriegst trotzdem den Strommix.
Ja, aber ich weiß, dass die EWS zum Beispiel jede verdammte Wattstunde, die ich verbrauche, die Erzeugung aus regenerativen garantiert. Und das macht auch Lichtblick und Greenpeace Energy und Naturstrom und das Bürgerwerk oder meine Genossenschaft, mit der ich ein Windrad betreibe. Und sie investieren auch in den Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt, sie kaufen nicht nur Ökostromlabels aus Norwegen oder pumpen Atomstrom in österreichische Pumpspeicherkraftwerke, lassen es ab und sagen, jetzt aber Ökostrom. Ja, so schnell macht man Ökostrom. Ja. Sondern die investieren auch in den Ausbau. Das heißt, mit jedem Kilometer, den ich mit meinem Stromanbieter fahre, fahre ich Stromnetz grüner, weil ich in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiere. Jetzt kommen natürlich Leute und sagen, ja, aber dann tankst du anderen den Ökostrom weg. Weil dann sinkt ja der Ökostromanteil im Strommix. Und dann sage ich ganz einfach, solange wir Städte, in Städten Geschäfte nachts taghell beleuchten, als wäre Hochzeit, und weil es erlaubt ist, im Winter Terrassen mit Infrarotstrahlern zu beheizen, also im Freien zu heizen mit Strom, tank ich sicher niemanden den Ökostrom weg.
Ja.
Also dann kann der Strom nicht so knapp sein.
Wenn wir im Winter im Freien heizen.
Es gibt auch diese Heizpilze mit Gas.
Oder auch mit Strom.
Ja. Also, gut. Dann kommen CO2-Bilanz. Dann kommen die Leute und sagen natürlich, ja, der Akku. Gut, der Akku hat einen nicht näher definierten CO2-Rucksack. Ist ein bisschen schwer, an Zahlen ranzukommen. Das hat ja auch die Schweden, das war eigentlich das, was die Schweden-Studie gezeigt hat. Das ist relativ schwer, an Zahlen ranzukommen. Vor allen Dingen an verlässliche. Aber der höchste Energieaufwand ist elektrische Energie bei der Produktion der Zellen. Und Strom lässt sich?
Ja.
Strom lässt sich?
Ja.
Regenerativ herstellen.
Ja.
Und zwar ohne im Teller mit dem Essen in Konkurrenz zu stehen.
Richtig.
Ja.
So ein Windrad dreht sich halt.
Ja, aber wenn es umfällt, ist der Spinat auch belastet.
Das stimmt. Ja, und da gibt es ja Lärmbelastung.
Ja, Windrad. Also gut. Also wir können Strom regenerativ herstellen. Das heißt, wir können den CO2-Rucksack der Batterien senken. Und das machen ja auch schon einige Hersteller. Tesla zum Beispiel. Aber auch chinesische Batteriehersteller, alle Batteriewerke, die im Moment geplant werden, sagte der Mann von Boston Consulting, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, werden im Moment erneuerbare Energieanlagen geplant.
Macht auch Sinn.
Macht auch Sinn, weil sie brauchen sehr viel Strom und sie können auch viel Strom puffern, weil es sind ja verdammte Batteriefabriken.
So.
Zyklen fahren auf die Batterien, Testzyklen
die
fahren.
Die sitzen halt an der Quelle.
Genau, und sie müssen ja eh Testzyklen über die Batterien fahren, dann lässt sich sicher was Intelligentes herstellen, um den Testzyklus zu fahren und gleichzeitig noch die Batterie, Fabrik zu puffern. Also wir kriegen, also ist es ein Bad Sometimes Problem oder halt ein Problem, für das wir eine technische Lösung haben. Also das heißt, wir kriegen den CO2-Rucksack der Batterie auch noch runter, wir können das Fahrzeug mit 100% Ökostrom betreiben, unser Stromnetz wird immer sauberer, nicht nur unseres, auch das chinesische wird immer sauberer, auch wenn es noch weit von unserem entfernt ist. Das britische wird immer sauberer, die Briten sind, habe ich heute gelesen, die Briten sind inzwischen bessere Klimaschützer als wir.
Ja, wundert mich nicht, wir haben nicht sehr viel gemacht in letzter Zeit.
Ja, aber ich hoffe, dass das mal jetzt ein Ansporn ist für die Bundesregierung, dass wir schlechter sind als die Briten.
Das glaube ich nicht.
Aber ja, irgendwann haben sie noch besseres Essen als wir.
Das auf der anderen Seite glaube ich nicht.
Ich hätte auch früher nicht geglaubt, dass die bessere Klimaschützer werden als wir.
Ja, gut. Ja, doch, die wer haben alles halt frittiert, viel Wind. Das die kann haben halt viel Wind auf.
Ja, aber wer alles frittiert, das kann nicht gut fürs Klima sein. Alleine das heiße Frittenfett, was das die Erde erwärmt.
Ja. Es gibt aber auch Autos, die fahren mit Frittenfett. Also insofern.
Ja,
gab es ja auch mal eine Mode, dass die Leute ihr Öl gekauft haben.
Nee,
Speiseöl im
ja. Weißt du, was ich gerade wieder gerochen habe die Woche, war Petroleum.
Petroleum?
Ja, Lampenöl. Im Moment billiger als Diesel der Liter.
Und das kippen sich die Leute
in den Diesel, ja.
Ernsthaft?
Ja, und dann stinkt das Auto echt wie so eine Duftlampe. Das ist unglaublich. Riecht mir öfters mal in Taxis. Echt? Und vor allen Dingen, es stinkt so penetrant, wenn das Auto 5 Minuten weg ist, riecht es immer noch, als wäre gerade eine Öllampe explodiert.
Okay.
Also Lampenöl.
Das ist aber auch nicht erlaubt, oder?
Nein.
Weil da sind keine Steuern drauf.
Da sind nämlich keine Steuern drauf. Ja, aber deswegen ist es auch billiger als diese. Ja. Genau, aber Frittenfett zum Beispiel, McDonald's fährt noch mit Frittenfett, die LKWs. Die
okay. Machen
das, ja. Also nicht alle, aber die haben wohl einige, die mit Frittenfett fahren.
Wobei, ja, okay.
Cool. Ja, oder frittieren sie einen Diesel? Ja, irgendwie sowas. Muss ich nochmal nachlesen. Nee, ich glaube, die frittieren den Diesel. Ja, gut, also wir haben die Batterie, wir haben den Strom. Wo kommt der Strom her? Können wir lösen. Wir sind ja schließlich eine Ingenieursnation, oder?
So.
Eine stolze Ingenieursnation.
So.
Da schrecken wir doch nicht davor zurück, unser Stromnetz auf erneuerbare Energien umzubauen, oder? Weil da jetzt irgendwie 1-2 Probleme irgendwie entgegenkommen, wo wir sagen, ja.
Naja. Naja, wir haben halt, muss man halt auch sagen, in Deutschland eine relativ starke Kohlelobby. Das ist in der Tat ein Problem. Aber da gibt es ja jetzt
Leute, gut, die Frage sich ist, da was kannst du in 20 Jahren Geld verdienen? Mit weggebaggerten Landschaften und vielleicht effizienten Kohlekraftwerken, die einen Wirkungsgrad von 44 statt 42% haben? Oder mit intelligenten Lösungen für erneuerbare Energien?
Tja, da muss ich nicht lange drüber nachdenken.
Gell? Also Kohle ist da ganz klar im Vorteil.
Ja, genau.
Dann hatten wir ja schon drüber gesprochen, Verteilnetze. Also Hochspannungsnetze, Mittelspannungsnetze, Niederspannungsnetze. Hochspannungsnetze sind die ganz großen Masten bis 330.000 Volt.
Da habe ich kürzlich übrigens gelesen, dass jetzt neue Trassen nachrüsten kann, indem man die Seile, die zwischen den Masten sind, stärker spannt. Dadurch kann man durch diese Leitungen mehr Strom schicken tatsächlich. Sie nehmen weniger Platz weg, weil die Leitungen nicht so durchhängen. Und das erspart so manche neue Trasse. Also auch, man versucht jetzt auch, die Trassen, die schon da sind, effizienter zu machen.
Ja, und man kann auch eine HGÜ auf eine bestehende Wechselspannungstrasse mit aufziehen.
Was immer eine HGÜ ist.
Hochspannungsgrafik Untersuchung. HGÜs sind die Gleichspannungsfernübertragungsnetze.
Okay.
Also Nordlink und so.
Also Südlink. Man ist halt auch dran zu gucken, wie kriegen wir die Netze, die wir haben, effizienter. Und das macht man, indem man niedrigere Masten, die können ja dann niedriger gebaut werden, wenn die Seile stärker gespannt werden und nicht mehr so durchhängen. Das Problem war halt einfach, dass der Druck oben an den Masten durch die Leitungen riesig wird, aber das hat man technisch inzwischen im Griff, indem man unten die einfach in die Tiefe geht, unterirdisch. Und insofern kann man da mehr Strom übertragen auf der gleichen Strecke. Mit weniger Platzaufwand, mit weniger großen Masten, weil die Masten, muss man ja auch sagen, sehen nicht besonders schön aus oftmals. Also niemand möchte direkt neben einem Masten wohnen, sieht einfach nicht schön aus. Und das ist ja auch ein Problem beim Ausbau, dass natürlich viele Leute sagen, wir wollen da keine Masten und man dann jetzt teilweise ja auch unterirdisch geht, was eine Menge Geld kostet und was halt auch Zeit frisst.
Ja, also Gleichspannungsmangel, also gleichförmige Magnetfelder unter die Erde zu bringen,
ja,
erleichtert den Eisenabbau irgendwann mal. es reichert sich schön ringförmig um die Leitung an, das Eisen im Boden.
Aber ist es in der Tat in Deutschland ein Problem, diese Leitung, weil wir haben halt das Problem, dass vor allem im Norden zum Beispiel Windenergie entsteht, die wird dort aber nicht gebraucht, sondern wird eher im mittleren und südlichen Deutschland gebraucht.
Genau, deswegen baut man das Südling auch in die Lausitz und die andere ins Rheinische Kohlerevier,
ja,
um den Windstrom aus dem Norden in den Süden zu bringen.
So, ja.
Ja, genau. Oder auch nicht. Sehr merkwürdige Dinge. Also wie gesagt, Hochspannung sind diese bis 330 kV, 110 bis 330 kV. Kann man übrigens sehen, an der Zahl der Isolatoren, die an der Leitung hängen.
Ah, okay.
Ein Isolator sind 110 kV. Zwei Isolatoren sind 220 kV. Drei Isolatoren sind
330. Mann, ganz, ich hab's geblickt.
Genau. Nicht ranfassen, macht kleinen hässlichen Schwarz. Und tot. Dann gibt es die Mittelspannungsnetze, das sind die so auf diesen Holzpfosten meistens stehen. Das sind
was? Vollpfosten, was?
Genau, das sind die Mittelspannungsnetze, die stehen auf den Vollpfosten und den Armleuchtern. die meistens auf den Holzpfosten, ja, oder so kleine Metallmasten, das sind dann 20 kV, also 20.000 Volt, macht immer noch klein, schwarz und hässlich.
Immer noch?
Ja, okay. Sehr schnell. Es sieht auch schön aus, weil wenn die dann in die Verteilhäuschen gehen, ich habe mal ein Praktikum in Stadtwerken gemacht und dann laufen die auf Kupferschienen durch das Haus, durch dieses Travohäuschen.
Okay.
Das heißt, du läufst dann da durch und hast dann so irgendwie 1,50 Meter über dir, laufen diese Kupferschienen mit den 20 kV.
Das stelle ich mir und sehr nett
dann,
vor.
Und das geht dann in so Schränke rein, die dann mit einer Glastür abgetrennt sind, ja, und dann musst du halt gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen, bevor du so einen Schrank öffnen darfst.
Okay.
Ja, also erstmal aufmachen, Praktikant reinstoßen.
Und lebt er noch?
Ja, Strom drauf. War die falsche Sicherung. Ja. Und dann die Niederspannungsnetze, das ist alles das, was entweder so übers Dach geht, in etwas älteren Siedlungen.
Macht oder aber auch immer noch klein, schwarz und hässlich, oder?
Nee, macht nur tot.
Man macht nur tot.
Okay. Also 220 Volt machen nicht, also sie machen nicht zwangsläufig tot, weil sonst würdest du dich jetzt mit dir selbst unterhalten.
Ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit 220 Volt abbekommen.
Ja, also im gesunden Menschen, der jetzt nicht nackt in der Badewanne liegt und Schuhe anhat und auf dem Teppich geblieben ist, übersteht das.
Ja.
Aber gesund ist es nicht.
Und nicht angenehm.
Ja, und es kommt halt darauf an, wie lange du dranhängst. Ob der Reflex sich wieder trennt oder ob du halt dranhängst und dann ins Kammerflimmern gehst. Genau, und das Problem sind nämlich unsere kleinen, also unsere Niederspannungsverteilnetze. Also das, was vom Travo in die Häuser geht, die 230 Volt mal 3, die drei Phasen, die sind halt teilweise noch etwas älter, so aus den 50ern, 60ern, als dieses Land wieder aufgebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch bei Neubaugebieten aus den 80ern und 90ern hat man da noch nicht dran gedacht, dass man vielleicht mal bald mehr Strom brauchen könnte. Also die müssen ertüchtigt werden.
Wobei das ist eben auch wieder ein temporäres Problem, weil, wie du sagst, sie können ertüchtigt werden und das macht man ja auch.
Deswegen, die müssen ja auch ertüchtigt werden.
Deswegen, also
ich meine, die sind 60 Jahre alt teilweise. Es wird langsam mal Zeit, dass man die Netze ertüchtigt.
Deswegen muss man ja, oder soll man, teilweise muss man auch die, jetzt hustet sie erstmal, aber nett, dass du dein Mikrofon ausgeschaltet hast, ich schalte es dir wieder an. Deswegen muss man auch seinen Bedarf anmelden. Also wenn man sagt, ich kaufe mir ein Elektroauto und ich möchte es mit 22 kW zu Hause laden, dann sollte man dem Stromanbieter,
ja,
dann sollte man mit dem sprechen und sagen, hier, ich möchte gern, wie sieht's aus? Und
genau,
dann können die ertüchtigen. Ja, dann können sie ertüchtigen. Auch 11 kW selbst?
Ja.
Okay.
11 kW ist meldepflichtig, 22 kW ist genehmigungspflichtig.
So, das heißt aber, dann weiß der Stromanbieter, okay, da werden mit 11 kW geladen, das ist nur einer, kein Problem, kriegen wir noch so hin, dann kommt der nächste Nachbar, vielleicht sogar vom selben Haus und sagt, ich möchte auch, dann muss der Stromanbieter einfach sagen, ja, Moment, dann müssen wir ertüchtigen und dann machen wir was. Und dann machen die auch was. Und ja, die freuen sich ja trotzdem, weil sie verkaufen ja auch mehr Strom.
Ja, eben. Und sie lassen sich auch die Ertüchtigung der Netze natürlich bezahlen, weil sie sind ja nicht die Wohlfahrt, sondern Netzbetreiber.
So.
Und die lassen sich ja auch jede Kilowattstunde bezahlen, die man durchs Stromnetz bezieht. Also
ja,
die Durchleitungsgebühren machen ja einen bedeutenden Teil des Strompreises aus.
Aber auch da halten wir fest, das ist tatsächlich ein Problem, aber ein lösbares Problem. Und das ist ja auch so wie damals, als der Benziner auf den Markt kam, vor über 100 Jahren. Da gab es auch nicht an jeder Ecke eine Tankstelle, sondern das hat sich eben nach und nach entwickelt und so entwickelt sich das eben mit dem Strom auch nach und nach, dass wenn irgendwo Strom gebraucht wird, das dann eben ertüchtigt wird und dass es dann auch funktioniert. So, sind wir fast durch, oder?
Ja, kommt noch, haben wir noch ein paar Sachen auf der Haben-Seite für das Elektroauto. Also wir haben ja eigentlich schon auf der Soll-Seite der anderen Antriebe das quasi indirekt besprochen. Ach du Scheiße. Viertel nach zehn.
Ja, wir sind bei über 2 Stunden, 6 Minuten.
Wir wollten eine Stunde machen.
Nee, heute noch nicht. Ab nächstem Jahr.
Ab nächstem Mal. Genau. Klar, Vorteile, geringer Wartungsaufwand, Einfachheit.
Ich glaube, das haben wir schon so oft besprochen.
Recyclingfähigkeit der Batterie. Also eine Batterie ist ja nicht, wenn Second Life-Anwendung. Also wenn eine Batterie im Auto nicht mehr taugt, heißt das ja nicht, dass ich sie wegschmeißen muss oder im Bergwerk einbauen muss, wie Atomisch. Sondern ich kann sie erstmal ins Second Life schicken, treibt damit die Energiewende ein bisschen unterstütze ich, weil ich mich Netzspeicher bauen kann daraus. Oder Pufferbatterien für Schnellladestationen. Und dann kann ich sie noch recyceln. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun beim Thema Recycling. Da müssen die Hersteller noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, dass das Recycling besser wird. Aber da haben sie auch noch ein bisschen Zeit. Nichtsdestotrotz fangen die meisten jetzt schon an, weil es ist jetzt nicht so, dass morgen massenweise kaputte Batterien anfallen. Der Vorteil von der Fahrzeugbatterie ist natürlich, die gucken auf das Label und wissen ganz genau, was für eine Chemie drin ist. Weil sie mich wissen, wenn die Batterie gebaut haben, wissen sie mich, was sie reingemacht haben. Dann lässt sich das Recyclingverfahren auf die Zellchemie anpassen, was halt, wenn ich jetzt so eine Gitterbox voll mobiler Endgeräte bekomme mit Akkus und Scootern und so weiter, habe ich natürlich keine Ahnung, was da im Einzelnen für Zellchemie drin ist. Das heißt, ich muss halt so ein Pi mal Daumen Recyclingsverfahren machen, was so, ja, ein bisschen was rausholt, aber nicht optimal ist. Das heißt, Energiewende, Elektromobilität sind natürlich zwei Dinge, die man zusammendenken müsste. Es bringt nichts, alles auf elektrisch umzustellen, wenn wir unseren Strom aus fossilen oder nuklearen Quellen beziehen. Wir brauchen erneuerbare Energien, aber wie gesagt, das sind zwei Systeme, die sich gegenseitig fördern und bevorteilen. Das heißt, wir können mit dem Ausbau der Elektromobilität die Energiewende vorantreiben. Thema Speichermöglichkeiten, Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-X oder Vehicle-to-Vehicle, indem wir einfach die Fahrzeuge als Speicher benutzen, beziehungsweise auch einfach nur nutzen, um abzuplätten. Ladeinfrastruktur, klar. Jetzt kommen wieder die mit den Laternenparker, sage ich, na gut, dann sollen die Laternenparker halt Erdgas, Diesel, Benzin weiterfahren, ist ja kein Thema. Sollen ich erstmal alle die ein Elektroauto kaufen, die sich leisten können. Wir reden hier nicht über die Krankenschwester. Die B, eine Lademöglichkeit zu Hause haben und C, sind wir dann schon zwei ganz große Schritte weiter, weil nämlich erstens mal Fahrzeuge in den Markt kommen, das steigert das Gebrauchtwagenmarktangebot, das heißt, die Gebrauchtwagenpreise sinken, das heißt, die Krankenschwester kann sich irgendwann auch ein Elektroauto leisten und bis es soweit ist, ist Mahle Weltmarktführer mit Ladeinfrastruktur für Lastmanagement oder vielleicht auch nicht Mahle der Weltmarktführer, sondern jemand anders, weil sie es vergurkt haben. Und dann fahre ich einfach ins Parkhaus und dann ist einfach an jedem Parkplatz eine Steckdose und dann kriege ich Strom und das läuft alles über ein Lastmanagement und ein Lademanagement und dann brauche ich daneben kein Kernkraftwerk, sondern vielleicht einfach nur einen großen Puffer im Keller aus alten Fahrzeugbatterien und Solar auf dem Dach und in der Fassade.
Es gibt jetzt übrigens, habe ich kürzlich gelesen, als Speicher eine, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, so eine ganz schnell drehende.
Ach so, ein Gyroskop. Nicht Gyroskop, nee. Schwungmasse, Schwungscheibe.
Ja, genau.
Die gibt es schon lang.
Ja, ja, das gibt es schon ewig.
Busse, da gab es in den 60ern Busse.
Genau, genau. Und die Freiburger Verkehrs AG, also die, die die Straßenbahn in Freiburg betreiben, haben so ein Teil.
Die haben
Im Einsatz. Nee, die haben einen Teil, das dafür dient, die.
Ach, das steht neben der Strecke.
Das steht neben der Strecke,
ja,
und,
ja.
Und
nimmt wenn, die Rekuperationsenergie auf.
Genau. Und wenn zu viel Energie im Netz ist,
ja,
dann wird diese Scheibe angetrieben, und wenn wieder zu wenig ist, gibt sie den Strom wieder ab, und die haben da ganz, ganz viel Strom dadurch gespart. Sie haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Vielleicht, wenn ich
das nächste Mal. Die Scheibe muss extrem, also die sind groß, sehr groß und sehr schwer.
Ja.
Und die muss halt genau zentriert sein.
Okay.
Weil sonst eiert sie natürlich.
Ja.
Und
dann rattert es.
Ja, vor allen Dingen verliert sie halt Energie.
Ja.
Und das ist ein super, also Gyrobusse hießen die. Mhm. In der Schweiz gab es die ganz viele. Die haben dann quasi irgendwie beim Berg runterfahren, haben die dieses Schwungrad angetrieben. Vom Prinzip her ist es wie diese Autos, die man so angeschoben hat, die weiter, selber weitergefahren. Ja, ja. Das gleiche Prinzip. Und beziehungsweise die konnten die dann auch irgendwie aufladen. Das heißt, sie hatten einen Elektromotor dran, und dann konnten die im Depot aufladen, diese Schwungmasse, und konnten dann mit der in der Schwungmasse Energie, in der Schwungmasse gespeicherten Energie fahren. So ähnlich funktioniert auch das KERS in der Formel 1.
Genau.
Das funktioniert auch über eine Schwungmasse. Ja. Und genau, ich hab das nur in Leipzig oder Dresden gesehen, dass die dann quasi, weil wenn die zu viel Straßenbahn im Netz haben und die alle gleichzeitig bremsen, kann das Netz die Rekuperationsenergie nicht mehr aufnehmen, und dann haben die diese Schwungmassen, und die nehmen die Energie auf und geben sie dann langsam wieder ins Netz ab.
Der Artikel, wo ich das gelesen habe, da stand dann eben auch drin, dass sie jetzt noch einen zweiten wohl anschaffen wollen und dass sie am Anfang Probleme hatten. Vielleicht, wenn ich mal das nächste Mal, ich bin ja relativ häufig in Freiburg, gucke ich mal, ob ich da ein Interview bekomme, weil das würde mich schon durchaus mal interessieren.
Vielleicht darf ich mal draufsetzen.
Ja. Ich durfte immer für der Freiburger Verkehrs AG, durfte ich mal tatsächlich eine Straßenbahn fahren.
Ja, Jerome. Das hast du in Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Nee, in 9 nicht, aber in 10.
Erzählt.
Ja, also das würde mich mal interessieren, was sie da vor allem auch für Probleme am Anfang hatten, weil sie da durchaus Probleme am Anfang hatten. Und es wirtschaftlich bildet sich das noch nicht so richtig ab. Also sagen, wenn wir da keine Zuschüsse bekommen, dann lohnt sich das für uns nicht wirklich. Aber ich finde es trotzdem
eine super interessante Geschichte. Ja gut, na klar.
Weil das ist auch, wir haben
Du musst überlegen, jetzt gibt es vielleicht irgendwie 4 Straßenbahnen in Deutschland, die so eine Schwungmassenspeicher haben. Ja, das heißt, das sind alles Einzelanfertigungen. Aber wenn die, Freiburg kauft jetzt ein zweites, Dresden kauft vielleicht auch noch eine zweite, dann bauen sie in Mainz noch eine hin, und Wiesbaden bekommt eine Stadtbahn, dann bauen sie direkt eine hin, dann bauen sie in Stuttgart noch ein paar, dann wird es ein Massenprodukt, dann sinken die Grenzkosten, und wunderbar, und irgendwann ist das Ding auch wirtschaftlich. Und es ist ein einfaches, zuverlässiges und langlebiges Prinzip.
Ja. Vor allem, wo es auch sehr sinnvoll wäre. Weil
so eine Stahlscheibe geht nicht kaputt.
Ja. Wo es auch sinnvoll wäre. Gut, die haben eine Lebenszeit, also garantierte, glaube ich, von 20 Jahren. So, wo es auch interessant ist. Wir haben ja das Problem, dass wir ja den Strom an bestimmten Stellen brauchen für unsere Elektroautos.
Ja.
Zum Beispiel an Autobahnraststätten. Und die Autobahnraststätten sind jetzt nicht unbedingt mit großen Leitungen versorgt.
Nun sollten sie aber?
Nee, die sind oftmals nicht mit großen Leitungen versorgt. Da hatten wir doch mal einen Gast in der Moldesmühle, der diese Dinger plant und der gesagt hat, ein großes Problem ist, dass die Anbindung ans Stromnetz oftmals bei diesen Raststätten sehr
eine Phase 16 Ampere.
Ja, also wo die wirklich schlecht sind. So, und da ist es eine Möglichkeit zu sagen, okay, in der Zeit, wo gerade kein Auto lädt, nehmen wir den Strom und treiben damit diese Schwungscheibe an, damit, wenn dann ein Auto kommt, wir diesen Schwung wieder nutzen können, um wieder Energie herzustellen und dieses Auto möglichst schnell zu laden. Und da kann man ganz schön hochgehen mit der Energie. Also das ist richtig, richtig gut.
Ja, wenn
das
du so eine 2 Tonnen Lösung. Schwungmasse hast.
Ja, die sowas wäre deine Lösung für solche, und das wird teilweise schon gemacht.
Und aber das zeigt wieder mal, dass es nicht die eine Lösung gibt.
Richtig.
Es gibt nicht die eine Lösung, dass man jetzt sagt, wir machen alles irgendwie potenzielle Speicher, also das heißt irgendwie, ich pumpe irgendwas hoch und lasse es da wieder runterlaufen, oder ich mache Batteriespeicher, oder ich mache Druckluftspeicher, oder ich mache Schwungscheibenspeicher, sondern das wird, gerade bei der Speichertechnologie, werden wir noch viel deutlicher auf den Mix der Technologien angewiesen sein, als jetzt vielleicht langfristig bei der Mobilität. Weil, ja, also wenn sich das, wir verlinken das, das darf dann, kann sich dann auch jeder selbst durchlesen und seine eigene Meinung dazu bilden, aber ja, eigentlich führt kein Weg am Batterieauto vorbei.
Nein, zumindest zurzeit nicht.
Zurzeit nicht. Wasserstoff im LKW, im Schiff, auf dem Zug.
Ja, wir wissen ja nicht, welche Technologie in 10 Jahren kommt. Wir wissen es einfach nicht, was da kommt. Vielleicht
Warp.
Warp, ja, vielleicht Beamen. Da brauchen wir das alles nicht mehr.
Ja, Beamen, nee.
Weil, nee. Guck mal, wenn du Raumschiff Enterprise guckst von vor 50 Jahren, ja, die erste Serie, wo sie diese Kommunikatoren hatten, ne, wo sie
ja, da drauf getippt haben.
Klappen. Oder mit dem Klappen.
Ja, so. Das war nochmal aufklappen.
Das haben wir heute. Hätte man das gedacht, dass du wirklich jeden Menschen überall auf der Welt erreichst?
Das muss auch jedem
erzählen. Außer in Deutschland natürlich, weil da gibt es immer Funklöcher. Aber sonst. Genau.
Aber, ja gut, die bei Star Trek sind sie auch immer im Funkloch. Irgendwas ist immer, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Aber das ist auch ein Problem, das muss ich auch gerade jedem erzählen, der es nicht hören will. Ein Problem, was Star Trek hat, ist, dass die Realität, die Science Fiction in vielen Elementen schon längst überholt. Also ich habe gerade ein paar Folgen Voyager geguckt, da denkt man sich so, ja, habt ihr ja kein Handy oder was? Habt ihr da kein WLAN auf dem Schiff? Ja? Warum habt ihr da kein Bodycam dabei, wenn ihr auf dem Planeten runterbeamt? Dann wissen die oben, was los ist. Und wenn was los ist, dann können die euch hochbeben. Oder wenn ihr da verreckt, dann, ja. Dann denke ich so, gut, ich werde die Dramaturgie ein bisschen weg von den Folgen, weil sie wieder 2 Minuten vorbei werden. Aber dann merkt man so irgendwie so, ja, oder wenn sie dann ihre Tablets haben, ja, und für jeden Text einen eigenen Tablet, dann denkst du auch so, gut gedacht, schlecht umgesetzt. Weil wenn du denkst so, ja, ich hab mir jetzt ein Kindle gekauft. Ach ja, welches Buch ist da drauf? Und hast du da irgendwie so 400 Kindles im Spiel. Also wenn du es dann so konsequent weiterdenkst. Und ja, das ist tatsächlich ein Problem, was sie haben. Deswegen war es auch so wichtig, dass sie bei Discovery einfach gesagt haben, okay, wir brechen jetzt einfach mit Konventionen und was damals war und Design einfach irgendwie von neu, wie wir heute Science Fiction denken. Ja. Und halt so ein paar Retro-Elemente mit reingenommen, aber zu sagen.
Wie gesagt, ja, vielleicht gibt's morgen, übermorgen eine völlig neue Technik, von der wir heute nichts ahnen.
Ja, aber beamen wird es nicht sein, weil
die Rechner,
der Heisenberg, also der echte Heisenberg, nicht der von Breaking Bad, hat uns da einen Strich durch die Rechnung mit seiner Unschärferelation.
Ja.
Was bei Star Trek kein Problem ist, weil wir einen Heisenberg-Kompensator haben im Transporter.
Ja gut, wenn wir den auch erfinden.
Ja, es wurde mal auf einer Pressekonferenz, noch ein bisschen Geekwissen, auf einer Pressekonferenz fragte mein Wissenschaftler den Produzenten, wie denn der Heisenberg-Kompensator funktionieren würde. Das würde ihn brennend interessieren. Und dann sagte der Produzent irgendwie so, oh, gut, danke. Ja, war eine gute Folge, oder?
War eine gute Folge.
War eine gute Folge.
War eine gute
Wenn wir nicht, dann schreiben Sie es unten in die Kommentare, wir lesen es dann vielleicht. Und ja, hier stehen noch so ein paar mehr Dinge drin, aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht mehr aufhalten. Es sind viele Quellen angegeben, ist auch mal ganz gut. Dauert ein bisschen, bis man es durchgearbeitet hat, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss auch nicht mit allem konform gehen, was sie da drin schreiben. Sie geben auf jeden Fall viel Quelle an, ist auch ein bisschen Meinung mit dabei. Soll sich jeder selber ein Bild machen. Aber ich finde es gut, dass es mal jemand zusammengeschrieben hat. Das ist echt.
Ja. Und gerne in den Kommentaren diskutieren. Freuen wir uns. Wir freuen uns übrigens auch über Sternchen in iTunes. Wir freuen uns über, wenn ihr spendet.
Kommentare.
Nicht an uns, sondern nach Stuttgart.
Eine Maverick Pro.
Nein. Ja. Und und wie gesagt, ich hoffe, ihr bleibt uns treu im nächsten Jahr und hört uns weiter. Und wie gesagt, wir versuchen es, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Aber ich bin fest gewillt, alle 2 Wochen eine Folge auf die Beine zu
stellen. Vielleicht auch alle 3 Wochen.
Nein, alle 2 Wochen. Dafür ein bisschen kürzer, aber dafür einfach ein bisschen regelmäßiger. Das würde ich mir wünschen fürs neue Jahr. Ansonsten feiert schön Weihnachten. Knallt bitte dieses Jahr nicht, spendet
das Geld. Und wenn ihr keinen Weihnachten feiert, habt einfach ein paar schöne Feiertage.
Genau.
Muss ja nicht jeder Christ sein in dem Land, oder?
Ja, nö.
Kann auch Atheist sein, Jude, Moslem, Hindu,
Buddhist. Ja, ich habe festgestellt, viele feiern Weihnachten, auch wenn sie weder Christ noch sonst was sind. Oder wenn sie Moslem sind, feiern sie auch Weihnachten. Achso. Es ist inzwischen, glaube ich,
viele, auch ein Familienfest.
Ja, eben. Also habt einfach eine schöne Zeit.
Das ist doch schön. Wenn nach eurem Kalender am 31.12. das Jahr endet, dann lasst die Sektkorken knallen.
Ja. Genau,
vielleicht und dann hören wir uns anzünden.
Nächstes Jahr wieder.
Ja, wir sollten uns noch so einen Abschiedsspruch, so den man immer hat, so wie Tomburo oder so, oder was hat Ulrich Wickert immer gesagt? kommen Sie gut durch die Nacht oder so. Oder if you have been, thank you for watching.
Ja, ich sage ja in dem Video, sage ich mal au revoir, mes chers Pompelmus. Nee, da sage ich bonjour, mes chers Pompelmus.
Ja, aber das ist ja die Begrüßung, wir wollen ja verabschieden.
Ja. Was? Ich könnte ja statt bonjour, au revoir, mes chers Pompelmus. Und dann fragen mich immer, aber was heißt denn das? Und dann sage ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, und ich sage dann, dort ziehen Sie oder was?
Ich weiß es nicht. Da können wir auch mal drüber nachdenken.
Dort ziehen mein kleine Fritje.
Ich weiß es nicht. Wir werden uns vielleicht was überlegen. Bis zum nächsten Mal vielleicht.
Bis dahin kommen Sie gut durch die Nacht. Bis dahin
und ich komme gut durch die Nacht.
Thank you for listening.
Also, guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne Weihnachten und ja, bleibt uns treu. Und nächstes Mal schlagt ihr uns vielleicht doch mal vor für den Preis.
Ansonsten bitte jetzt einfach für Clean Electric abstimmen.
Genau.
Mache ich auch gleich.
Ja, alles klar. Und für Plappalapapp.
Genau.
So, haben wir das auch genannt. Tschüss.
Tschüss.
Ach, das hast du jetzt aber nicht gesagt.